Statt tagesgenau zu berichten, gibt es heute eine Top- und Flop-Liste. Andreas war in Cornwall und darum geht's jetzt. Labroad. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Labroad von mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, außerdem dabei der Dominik.
Hallo.
Und ich, denn es geht heute nur um mich. Ich war nämlich im Urlaub. Und zwar war das Ende April, Anfang Mai. Und um diese Reise geht es heute. Dominik, schön, dass du wieder mal mit dabei bist.
Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war, aber das sage ich jedes Mal.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich dadurch, dass wir jetzt halt eben so diesen 6-Wochen-Rhythmus haben, wirkt es halt alles immer noch mal weiter entfernt, als es dann am Ende des Tages war. Aber es war, glaube ich, vor 2 Folgen und das ist dann 12 Wochen her, aber halt auch nur 2 Folgen her.
Ja, stimmt.
Also gar nicht so dramatisch. Wir werden heute die Folge ein bisschen anders aufziehen. Wir reden heute über meine Reise, die ich mit meiner Frau gemeinsam unternommen habe, nach Cornwall. Das wird das letzte Mal sein, dass ich das so aussprechen werde, weil so sprechen das die Leute, die da wohnen, gar nicht aus. Aber da hat man mal gehört, wie es eigentlich geschrieben wird. Cornwall. Also quasi Maiswand, befindet sich im Südwesten von UK, also Südwesten von England, ganz unten. Da kennt man auch Land's End, hat man vielleicht schon mal von gehört, ist ganz hinten an der Spitze der südwestlichste Zipfel von UK. Cornwall hat allerdings überhaupt nichts mit einer Maiswand zu tun, sondern geht auf das Keltische und das Walisische zurück und bedeutet ungefähr so viel wie die fremden Bewohner der Hornhalbinsel. Also ja, es könnte man jetzt ein bisschen mehr in die Historie einsteigen, aber so spannend ist auch gar nicht, denn wir sind ein Reisepodcast, kein Geschichtspodcast. So, wie kam es dazu? Letztendlich 2 Punkte, die da reingespielt haben. Zum einen, Miriam, also meine Frau, wollte schon öfter mal nach Cornwall, die Gegend, weil die einfach sehr schön aussieht. Und UK hat generell immer einen besonderen Platz in unserem Herzen. Also wir waren ja schon sehr oft da und das wird sich eigentlich auch so jedes Jahr jetzt hoffentlich mal ergeben, dass man irgendwie da hingeht in irgendeinen Bereich, weil es so viele schöne Ecken da gibt. Wir waren ja schon auch jetzt von nicht allzu langer Zeit in Wales und gut, wir waren in Irland, das ist jetzt nicht UK, aber wir waren noch in Nordirland, damit waren wir auch wieder in UK. Jetzt würde nächstes Jahr wahrscheinlich mal wieder Schottland auf der Liste stehen und so. Und was bei mir auch einen ganz ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, war ein Video vom GeoWizard. GeoWizard ist mein persönlicher Lieblings-YouTuber und der hat ein Video gemacht, wie er durch Cornwall gewandert ist und das war so schön anzusehen, diese ganze Gegend, die es da gibt. Lustigerweise waren die Orte, an denen er war, weil ne, er ist gewandert und es waren nur irgendwie so 2-3 Tage, an diesen Orten waren wir gar nicht, aber trotzdem ist die ganze Gegend da einfach sehr, sehr hübsch.
Ist das dieser Kerl, der immer in einer geraden Linie läuft?
Er läuft ständig in geraden Linien. Der GeoWizard ist der, der die Straight Line Mission erfunden hat, ja genau. Es gibt ja mittlerweile sogar ein komplettes Projekt dazu, also irgendwie so The Line heißt es, glaube ich, wo also irgendwie 10 Influencer genommen werden, die dann eine Linie durchlaufen müssen und sowas. Was irgendwie, also läuft auf YouTube, ich weiß nicht, ob es auch im Fernsehen irgendwo läuft, keine Ahnung, aber gibt es wohl auch so ein YouTube-Ding dazu und die haben auch gesagt, so, yo, ne, Originalidee natürlich vom GeoWizard, wir fanden die Idee nur cool, deswegen machen wir es jetzt nach. Aber ja, er steht dann eben, also er war auch derjenige, der, also England hat er geschafft, Wales hat er geschafft, Schottland hat er geschafft, Norwegen hat er geschafft. Diese 4 Länder hat er in einer komplett geraden Linie durchquert.
Aber dann ist ja auch fair, dass ihr nicht genau die gleichen Orte besucht habt wie er, weil ihr hättet dann ja vielleicht gerade Linien laufen müssen, obwohl es schönere Ecken gegeben hätte.
Nee, der macht auch ganz viele andere Videos. Fall war es ein Tenor in my Pocket. Das ist nämlich ein anderes Videoreihe, die er hat, wo er einfach mit 10 Pfund in der Tasche losläuft, einfach mal guckt, wie weit er kommt. Mhm. Also ob er halt danach Essen fragt und so. Oder dann muss man eine Fähre nehmen und er sagt, hey, ich mache aber dieses lustige Video, kann ich vielleicht umsonst mit der Fähre fahren und so. Ne? Und ja, guckt, wo er halt dann pennt. Meistens halt irgendwo draußen unter irgendeinem Shed. Also irgendwo wird es was finden und ja, und dann guckt er halt, wie weit er quasi mit 10 Pfund kommt. Ist immer sehr nett anzusehen, hat er schon ein paar Mal gemacht und das wäre eben auch in Cornwall der Fall. So, weg vom GeoWizard hin zu mir. Ja, wie sind wir denn gekommen? Wir sind nach London geflogen, das bietet sich an. Es gibt tatsächlich auch einen Flug, der nach Cornwall direkt reingeht. Also erstmal, man könnte auch nach Cardiff fliegen, aber das ist gar nicht mal so nah, weil letztendlich liegt das ja, also quasi, es liegt relativ nah, allerdings ist es schon in Wales und man muss dann einmal um den Severn, also der größte Fluss in UK, über den muss man halt irgendwie drüber und dann fährt man da auch schon mal eine ganze Ecke, bis man tatsächlich dann in Cornwall am Ende des Tages landet. Es gibt einen Flug nach Newquay, geschrieben New Q-U-A-Y, also ne, neuer Kai. Der Flug gibt es allerdings nicht von Frankfurt aus, sondern nur von Düsseldorf aus. Das heißt, man hätte irgendwie nach Düsseldorf kommen müssen. Ja, okay, das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber den Flug gibt es auch irgendwie nur zweimal die Woche und der auch noch zu ganz horrenden Zeiten, irgendwie so um 8 Uhr in der Früh oder und zurück irgendwie so auch irgendwie so um 7 oder sowas. Also richtig früh halt einfach. Und deswegen haben wir gedacht, nee, das machen wir mal nicht, sondern wir fliegen nach London. Ursprünglich war mal angedacht, ja gut, dann fahren wir halt eben nach London rein, gucken uns ein Musical an oder sowas, haben noch einen schönen Tag in London, dann fahren wir los. Aber dann war unsere Planung insgesamt so groß, was wir alles vorhatten auf der Reise, dass wir gesagt haben, nee, weißt du was, wir fliegen einfach nach Heathrow und fahren dann einfach los. Wir haben London also nicht mal betreten. Also wir waren auch schon so oft in London, dass es auch dann, also ist ja nicht so, dass wir sagen müssen, oh nein, das schöne Sightseeing, was wir verpasst haben, sondern es wäre halt einfach nur einen Tag irgendwie rumbekommen und ein Musical sehen gewesen und so waren wir halt einfach direkt von Heathrow aus losgefahren. Und zu unserer Route. Die Route in a nutshell ging im Prinzip so, dass wir von, wie gesagt, von London losgefahren sind und dann erstmal nach oben in den Exmoor National Park. Also wir haben im Norden begonnen und ja, jetzt könnte man sagen, halt, Moment, Exmoor National Park, das ist ja noch gar nicht Cornwall, das ist richtig. Aber von da aus nähert man sich dem Ganzen dann. Das heißt, wir sind die Nordküste lang gefahren bis unten durch nach Land's End und Penzance. Dann geht's unten rum über Falmouth, St. Austell und dann geht's rüber in den Dartmoor National Park und von dort aus sind wir dann über Bath zurück nach London gefahren. Bath hatten wir schon mal gesehen, 2019 glaube ich, ja, ich glaube 2019 war es, ist aber eine schöne Stadt, also lohnt sich einfach, ist wirklich sehr, sehr nett und wir haben damals die römischen Bäder nicht besichtigt, haben wir diesmal schon gemacht und deswegen haben wir gedacht, ja, nehmen wir Bath einfach mit, weil es einfach so gut auf der Strecke lag. Also von Dartmoor fährst du sonst einfach, glaube ich, 5 Stunden oder sowas nach London. Und da haben wir keinen Bock drauf gehabt, deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen aber in der Mitte irgendwo mal Pause und gucken uns noch eine Stadt an und fahren dann von da aus erst am nächsten Tag weiter. Und so haben wir es auch gemacht. Was wir heute in der Folge ein bisschen anders machen werden, ist, wir werden nicht tagesgenau berichten, was ich oder wir gemacht haben, sondern ich habe eine Top und eine Flop 5 aufgebaut. Und über diese Top und Flop 5 werden wir quasi so ein paar Anekdoten erzählen. Du kannst natürlich dann einfach lustige Fragen stellen noch dazu, was wir da alles so gemacht haben. Und dadurch ergeben sich so ein paar Stories und ein paar Orte, die halt erwähnt werden. Weil am Ende des Tages waren das natürlich eine super tolle Reise und ich würde auch wieder nach Cornwall gehen. Jetzt nicht akut, also nicht so, dass ich sagen muss, oh ja, nächstes Jahr direkt wieder. Wir können ja nachher mal gucken, woran das lag, beziehungsweise man wird es ja im Zweifel in meinen Top und Flop 5 dann hören, warum wir auch gesagt haben, ja gut, das ist auch erstmal wieder gut und jetzt machen wir erstmal was anderes, bevor es dann vielleicht irgendwann mal wieder uns in diese Ecke von UK verschlägt.
Und wenn wir zu schnell durch sind, hast du dann auch eine mittelmäßige 5 oder?
Ich habe noch Honorable Mentions, die normalerweise machen ja, ne, macht man ja so, dass man quasi die Top 5 macht und die Flop 5 und dann sagt man, aber ey, und hier sind noch diejenigen, die es leider nicht auf die Liste geschafft haben und die erwähnt man dann auch noch. Da habe ich auch noch welche beim Positiven und auch einen beim Negativen. Dominik, auf die Liste zu gucken, soll für dich eine Überraschung sein.
Ich ducke mich.
So, ja, du darfst auch entscheiden. Wollen wir mit Top oder mit Flop anfangen?
Ich fände eigentlich ganz schön, wenn wir abwechselnd immer mal was machen.
Aber dann, wo soll ich anfangen?
Dann fang bitte mit dem ersten Flop an.
Der erste Flop, sehr, sehr gerne. Flop Nummer 5. Vegan Sausage Rolls. Also, mein Freund und ich sind beide vegan, das schon seit über 6 Jahren und das ist natürlich keine Ernährungsweise, sondern das ist eine Lebenseinstellung und dementsprechend hat man die natürlich auch im Urlaub. Und an vielen Orten von Cornwall war es denkbar leicht, etwas Veganes zu finden, aber an ganz vielen Orten war es auch relativ schwer. Und diese Vegan Sausage Roll steht stellvertretend für wenig Auswahl. Es gibt halt eben in diesem Bereich ganz viel Landwirtschaft und sehr viel Kuh und Schaf und sowas und dementsprechend also alles voller Käse und voller Fleisch. Und da gab es halt einfach oftmals nicht so viel Auswahl. Was es aber nahezu überall gab, waren Vegan Sausage Rolls und die kannst du halt einfach irgendwann nicht mehr sehen. Also ich hatte ein paar davon gegessen, aber die sind auch ehrlich gesagt nichts Besonderes. Am Ende des Tages ist es Blätterteig mit halt entweder einer veganen Wurst da drin oder mit so veganem Hack und ein bisschen Gewürz und sowas da drin.
klingt tatsächlich erstmal eigentlich gar nicht schlecht, aber schon. Wenn das dann so zwei Wochen so
lang läuft. Ja, nee, zum Glück nicht. Also wir hatten auch, ne, wir haben ja alles wieder vorab geplant, insbesondere Miriam, muss man sagen, hat sehr, sehr viel vorab geplant und hat dann auch schon immer rausgesucht, wo gibt es denn hier vegane Optionen. Und immer, wenn wir in der Stadt sind, die ein komplett veganes Restaurant haben, besuchen wir das natürlich, weil man muss das Ding natürlich unterstützen. Und wenn du aber eine Speisekarte hast, wo du alles essen kannst, ist natürlich immer super. Gleichzeitig auch sehr überfordernd, weil man es nicht mehr gewohnt ist. Aber es hilft dann auf jeden Fall, weil man dann definitiv was Gutes zu essen bekommt. Aber an manchen Orten gab es einfach diese Option nicht. Und dann war man halt in irgendeinem Nationalpark unterwegs. Und da gibt es dann halt eine Vegan Sausage Roll. Da kannst du machen, was du willst. Dementsprechend ist das mein Flop Nummer 5. Wenig vegane Auswahl an manchen Stellen von Cornwall in Form von einer veganen Wurstrolle.
Okay, aber dann halten wir fest, dass das die Vegan Sausage Roll an sich gar nicht schlecht wäre. Das Problem ist eher, dass es das einzige war.
Ja, also, korrekt.
Okay, wir rehabilitieren die Vegan Sausage Roll, aber ja, nehmen sie als Sinnbild.
Wie gesagt, also nur so, zum Scheißen reicht's und besser als ein heißes Blech am Bauch, aber es ist halt trotzdem, also da gibt's halt auch schon bessere Sachen, die man essen könnte.
Okay, verstehe.
Ja, dann gehen wir zu den Top Platz 5, oder?
Auf geht's.
Top Platz 5 ist der Exmoor National Park. Wir reden über Cornwall, ja, aber wir reden über diese Cornwall-Reise und dementsprechend zählt der Exmoor National Park direkt da schon mit dazu. Wir haben in diesem Urlaub generell sehr viel zu Fuß zurückgelegt. Natürlich hatten wir ein Auto gemietet, weil sonst kommst du da einfach nicht rum. Aber, also zum Auto kommen wir nachher auch noch. Aber,
jetzt bin ich schon gespannt, top oder flop.
Das werden wir noch sehen. Oh, so toll, so eine Liste zu haben. Und, der Exmoor National Park ist der recht nördlich liegt. Also innerhalb dieser Halbinsel da unten liegt er an der Nordseite. Und hat wirklich sehr, sehr viele schöne, Stellen. Also fangen wir mal an. Es gibt Exmoor Ponys. Das ist allein schon mal ein Ding. Exmoor Ponys sind eine Wildpferdart, die leben da einfach frei rum und chillen. Also die sind einfach da. Also okay. Die gehören niemandem, sondern es gibt wenige davon, die waren mal vom Aussterben bedroht. Ich glaube, mittlerweile sind sie so ein bisschen auf der besseren Seite, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, ja hurra, dann ist alles wieder super. Aber die leben da einfach. Und wir haben auch welche davon gesehen. Man kann die halt nicht berühren, weil die halt Menschen nicht gewohnt sind, sondern die sind einfach wildlebende Pferde. Und das ist irgendwie schon eine coole Sache, finde ich. Also wildlebende Pferde einfach mal so zu sehen, weil es ist irgendwie komisch, die meisten Säugetiere sind halt entweder in Gefangenschaft oder gehören halt jemandem, ne? So.
Wohl wahr.
Mhm. Ja, also jetzt abgesehen von irgendwie Walen oder sowas, aber also ich sag mal Landsäugetiere, ne?
Ja, gut, in den Bergen begegnen man Kühen, die so einigermaßen frei rumlaufen. Und
ja, aber auch die gehören
genau,
jemanden. Und weil die,
in Kirgisistan wurde ich mal von so einer Pferdeherde auch begutachtet und dachte auch so, ein bisschen gruselig.
Weil ja, Pferde können krass gruselig sein. Ja, die sind relativ klein, muss man sagen, sind ja Ponys und so. Ne? Okay. Aber die kannst du im Zweifel umboxen. Aber Pferde wären sau gruselig, wenn die Fleisch fressen würden, oder?
Sau. Ja.
Also, das aber nicht. Also, das heißt, wenn sie den Arm abbeißen, spucken sie wenigstens wieder aus.
Wie nah kamen die so ran? Oder wie nah kamt ihr ran, vielmehr?
Ja, auf ein paar Meter. Also, wir haben von denen auch nicht so viele gesehen. Und die wir gesehen haben, haben wir eher tatsächlich aus dem Auto rausgesehen. Wir haben dann, da ist nicht viel los. Hast du halt irgendwo angehalten und bist mal ausgestiegen und sowas. Aber ist jetzt auch nicht so, dass die hinterher sagen, oh Gott, ein Mensch rennt sofort weg, sondern die sind halt immer noch relativ entspannt. Mhm. Aber es sind ja trotzdem Pferde. Du solltest nicht einfach zu denen hingehen sagen, hey du. Und deswegen haben wir das entsprechend auch nicht gemacht, sondern...
Ihr habt nicht Hallo gesagt.
Wir haben Hallo gesagt, aber auf Distanz haben wir Hallo gesagt. Wir haben sie von der Ferne gegrüßt.
Okay.
Ja. Ansonsten, was hat Exmoor noch? Exmoor hat ein sehr schönes Schloss, was wir schon ziemlich am Anfang unserer Route gesehen haben, nämlich das Dunster Castle. Dunster Castle, als das ursprünglich auf unserer Liste stand, dachte ich, das wäre ein ABC, ein Another Bloody Castle, aber es ist tatsächlich ein relativ, es ist halt ein kleines Schloss. Aber was hat dieses Schloss noch? Dieses Schloss hat Jane. Jane arbeitet da und ist einfach ein Herz von einem Mensch. Also das ist so eine ältere Dame, die bietet da Touren an und unter anderem bietet sie die Behind the Ropes Tour an. Und das bedeutet, man betritt da dieses Schloss, also man zahlt davor erst Eintritt und so und dann holt man sich, man sollte sich unbedingt diese Behind the Ropes Tour holen, die kostet nämlich nur 3 Pfund und wenn du halt irgendwie schon 12 oder sowas für einen Eintritt zahlst, sind die zusätzlichen 3 quasi geschenkt. Und dafür kommst du dann in Räume rein, die normalerweise zu sind. Und du kommst auch auf den Speicher, also da, wo halt quasi so die anderen Gemälde, die nicht da hängen, so rumliegen und sowas. Und man hat eben Einblicke in so ein Schloss von Räumen, die es normalerweise, ja, wo halt nicht so viele Leute reinkommen. Warum kommen da nicht so viele Leute rein? Das Ding wird einstürzen. Also manche Räume befinden sich entsprechend, weil es ein Schloss ist, mehrstöckig, über anderen Räumen und die sind nicht dafür gedacht, dass da irgendwie 100 Leute drin stehen. Deswegen ist diese Tour auch immer relativ beschränkt auf eine gewisse Anzahl. Ich glaube, wir waren zu 6 oder sowas, also relativ kleine Gruppe. Und dann, da stürzt das noch nicht ein, aber man sollte eben nicht mit irgendwie 100 Leuten an diesem Raum stehen und gerade im Sommer wird es ja dann doch potenziell etwas voller oder an irgendwelchen Bankholidays. Und dementsprechend haben wir das lieber dann so gemacht. Dunster Castle hat zusätzlich auch noch entsprechende Ländereien, bei denen man rumlaufen kann. Das ist eben auch sehr, sehr schön. Bei diesen Ländereien sieht man zum Beispiel Wasserrad. Wassermühle? Wie heißt das?
Mühlrad.
Mühlrad. Wassermühlrad. Heißt das so?
Oder so? Ihr wisst, was wir meinen.
Ja, genau. Also, das sieht nett aus. Sehr nette Ländereien, auf denen man einfach noch so ein bisschen rumlaufen kann, um sich das alles anzuschauen. Exmoor hat zusätzlich auch noch Valley of the Rocks, ne? Also das Tal der Felsen. Klingt jetzt erstmal ja nicht so besonders, ist aber echt cool, weil da gibt es Bergziegen. Also wir haben ja vorhin noch gesagt, hey, wildlebende Säugetiere, Bergziegen gibt es da nämlich auch. Und die chillen aber auch so am Wegesrand. Also wirklich sehr, sehr nah an dir. Du musst teilweise wirklich an denen vorbeilaufen. Auch da, ne, don't touch. Und die haben auch große Hörner. Also,
aber so. Ihr habt ihnen Hallo gesagt.
Aber wir haben denen Hallo gesagt. Okay. Wir haben sie auch da nicht berührt, ja, selbstverständlich. Aber es ist halt so, dass die wirklich einfach sehr, sehr nah am Wegesrand dann einfach rumstehen und da einfach ihr Leben leben.
Die sehen schon knuffig aus.
Finde ich auch, ja. Mhm. Sehr, sehr süß. Wir haben auch welche gesehen, die sich gekloppt haben. Also das ist schon krass. Also die springen, also die erheben sich so auf die Hinterbeine und gehen dann noch Kopf noch nach hinten und dann gehen die mit Karacho runter und
hauen komplett
ihre Hörner aneinander. Also ja, das ist Valley of the Rocks, sehr, sehr nette Küstengegend. Man läuft ja sehr, sehr nah an dem Abgrund entlang. Der Weg ist trotzdem also recht breit, also über einen Meter hast du da auf jeden Fall. Also es ist nicht so, als ob du irgendwie eine Gratwanderung machst. Aber du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Blick auf den Atlantik dann in dem Fall.
Mhm. Habt ihr auch Moore gesehen im Exmoor National Park?
Nö.
Okay, heißt das deswegen so oder gibt es da einfach gar keine und die haben sich einen lustigen Namen ausgedacht.
Das Moor beschreibt die weite, offene Heidelandschaft, die typisch dieser Region ist.
Okay, die also, habt ihr sicherlich gesehen.
Die haben wir, genau. Dann haben wir selbstverständlich ein Moor gesehen, allerdings eben nicht so ein Moor, wie man es hier kennt, so mit Torf und mit Sumpf und sowas, sondern eine weite, offene Heidelandschaft.
Okay, ja. Ist akzeptiert.
Das ist prima, vielen lieben Dank. Ja, Valley of the Rocks lohnt sich auf jeden Fall. Zwei weitere Routen, die man noch empfehlen kann, waren einmal der Watersmeet Trail und die Tar Steps. Das sind letztendlich auch zwei Routen, die wir im Exmoor National Park rumgelaufen sind. Am Ende des Tages lässt sich aber sagen, wenn ihr da in der Nähe seid und einfach mal auf Komoot schaut, was es da so für Routen gibt, findet ihr da schon echt sehr, sehr gute. Also da hat man wirklich viel Auswahl und es lauter sehr nette Wanderrouten. Die Routen, die wir so gemacht haben, waren so um die 8 Kilometer um den Dreh. Tar Steps waren ein bisschen weniger, weil es am gleichen Tag war wie eine andere Route. Bei den Valley of the Rocks ist auch nicht so eine lange Runde gewesen, irgendwie so 5-6 Kilometer oder sowas, aber ist auf jeden Fall einfach sehr schön. Eine Sache, die man bei dem Exmoor National Park noch erwähnen muss, ist das Michael-Haus, also Michael-Haus. Warum muss man das erwähnen? Das ist ein Bed and Breakfast, was komplett vegan ist. Und es ist, es hat nur ein Zimmer. Also an sich ist es quasi so eine Ferienwohnung halt, ne? Aber die Person Vanessa, die da lebt, die kocht halt dann für einen. Okay. Also die, man putzt es halt vorab und dann sagt, also man sollte auf jeden Fall dann Mitessen holen, weil ich meine, ich gehe ja nicht in ein veganes Bed and Breakfast, um dann nicht da zu frühstücken und nicht zu Abend zu essen. Das macht halt keinen Sinn. Und dann sagt ihr dir so vorab, ja, hier ist eine Liste von Sachen, die ihr quasi bestellen könnt, aber ne, ihr müsst halt das Gleiche essen, weil ne, sie kocht ja für beide zusammen dann und sie selbst isst halt auch noch dann davon, nicht mit einem, was auch kein Problem gewesen wäre, die ist voll lieb, sondern separat, aber kann auf jeden Fall sehr, sehr gut kochen. Dann hatten wir noch eine Suppe und dann hatten wir eine Hauptspeise und dann hatten wir noch ein Dessert und am nächsten Tag hat sie zum Frühstück auch nochmal ordentlich aufgefahren. Also war sehr, sehr nice. Das Michael-Haus, ich weiß gar nicht, warum das heißt, wahrscheinlich, weil irgendwie, also sie heißt nicht Michael mit Nachnamen, wahrscheinlich, weil der Vorbesitzer oder sowas so hieß. Und das war ursprünglich mal rein vegetarisch und irgendwann hat sie dann gesagt, Moment mal, das bringt ja gar nichts, wir machen es jetzt komplett vegan. Und das war sehr gut, deswegen Michael House. Man muss das schon relativ vorab buchen, weil andere Veganer oder auch Leute, die einfach vielleicht nicht vegan sind, aber trotzdem gerne so essen, buchen das gerne. Also es ist wirklich gut gebucht und deswegen sollte man sich da entsprechend drum bemühen, da einen Platz zu bekommen. Aber ist sehr, sehr nett. Ja, ganz schön lange geredet für einen Platz 5, ne?
Ja, stimmt. Muss ich jetzt mit Flop 4 weitermachen oder kann ich auch Flop 3 buchen?
Wir gehen die Liste durch. Wir machen jetzt Flop 4 als nächstes. Na gut. Ja. Flop Nummer 4. Cornwalls Straßen. Die Straßen in Cornwall sind erschütternd. Wie ist der neue Ministerpräsident, der neue Premierminister von UK? Andy Burnham, ne?
Kann sein.
Ja, der soll sich jedenfalls mal darum kümmern, da mal neue Straßen zu machen. Sehr, sehr viele Schlaglöcher. Also generell ist es natürlich keine sehr urbane Gegend, sondern schon eben entsprechend recht dünn besiedelt. Und dementsprechend braucht man auch nicht erwarten, dass man irgendwie auf einer Autobahn rumfährt. Die gibt es da nicht. Es gibt, wenn du Glück hast, mal zwischendurch eine Landstraße. Ansonsten sind das wirklich eher quasi einspurige Straßen, also ne, du kennst es quasi aus Irland, aber ist auch sehr ähnlich da, quasi einspurige Straßen, die beidseitig befahren werden können, sodass man eben ab und zu mal so Ausweichbuchten hat oder an manchen Stellen ist es einfach mal ein bisschen breiter, dass man ausweichen kann. An den Seiten dieser Straßen ist es aber nicht so, dass man da mal sagt, ja gut, dann fahre ich mal kurz eben auf das Gras, das daneben ist, sondern da sind entweder hohe Hecken oder noch viel geiler, hohe Steinwände. Und das ist halt so ein bisschen scheiße, weil man, da kann man halt nicht ausweichen, weil das so ein ganz schnell mal so ein Außenspiegel ab. Ist uns nicht passiert. Und ist etwas anderes passiert. Aber jedenfalls diese Straßen da mit vielen Schlaglöchern und sehr, sehr eng machen das Fahren dann doch recht anstrengend. Auch wenn wir am Tag jetzt nicht irgendwie 5 Stunden gefahren sind, sind dann auch die Stunde, die man da fährt, die schlaucht. Also das muss man entsprechend wissen vorab. Dementsprechend würde es sich auch anbieten, da ein eher kleineres Auto zu nehmen. Es war ein Vauxhall Corsa übrigens an der Stelle. Vauxhall, ne, Opel. Also in UK heißt Opel der Vauxhall. So ein Auto sind wir da gefahren und das ist von der Größe natürlich relativ klein. Für 2 Personen reicht es sehr dicke. Ne? Man hat halt eben Gepäck im Kofferraum, dann noch ein bisschen was auf der Rückbank langt auf alle Fälle. Aber mit einem Wohnmobil brauchst du da überhaupt nicht ankommen. Also wir haben teilweise Wohnmobile gesehen sogar, aber ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Wir haben auch mal so einen Bus gesehen, der da lang gefahren ist, mit so einer deutschen Reisetruppe tatsächlich. Also weil wir waren auf dem Parkplatz und plötzlich haben alle Deutsch geredet, haben diesen Bus da gesehen und die meinen aus, ja, der Busfahrer, der ist so toll, der macht das so wunderbar, dass er dadurch diese engen Straßen navigiert, einfach total super. Hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also zum einen nicht auf so eine Bustour, zum anderen nicht diese Straßen lang zu fahren. Geschichte zu den, ja, wir hatten einen Platten. Hatte ich davor noch nie in dieser Art und Weise. Wir sind ganz normal über diese Straßen gefahren. Man fährt auch nicht schnell, also kannst du ja nicht. Also erstmal, du hast zu wenig Platz und es ist also weder an den Seiten, noch kannst du irgendwie weit gucken, weil es ja auch hügelig ist und sowas. Sind also normale Geschwindigkeit gefahren, also irgendwie 30 km/h. Aber einmal war auf der linken Seite ein Schlagloch, wo wir dann dementsprechend durchgefahren sind. Und das hat einen relativ lauten Schlag getan. Und da dachten wir so, aha, ein Schlagloch. Haben uns ordentlich erschrocken, aber dachten erstmal nichts Böses. Sind dann zum Hotel gefahren und haben festgestellt, gar nicht wahr. Beim Hotel haben wir erstmal eingecheckt, ganz normal, und haben dann gesagt, ja, alles klar, dann gehen wir jetzt zum Essen. Und dann sind wir wieder in das Auto eingestiegen und haben festgestellt, beim Fahren, dass das Auto so ein bisschen nach links zieht, habe ich so gefühlt. Und haben wir auch so das Fenster mal runtergemacht und haben gedacht, oh, das klingt aber nicht gut. Da könnte was sein. Wir haben es dann noch zum Restaurant geschafft und haben dann festgestellt, dass der Reifen platt ist. Und dann war das weniger gut. Deswegen haben wir dann bei dem Pannenservice angerufen. Die haben gesagt, jo, was los? Haben wir gesagt, ja, hier Reifen platt. Da haben wir gesagt, alles klar, wo seid ihr denn? Hat man denen entsprechend eine Postleitzahl geschickt. Man sagt, Moment, was bringt denn die Postleitzahl? Jedes Haus in UK hat eine eigene Postleitzahl und dementsprechend ist das wirklich, also genauer geht es halt einfach nicht. und konnten damit dann feststellen, wo wir waren. Die haben gesagt, ja, dauert so bis um die 1,5 bis 2 Stunden, haben gesagt. Fun Fact, hat länger gedauert, aber war nicht so dramatisch, weil wir eh dann einfach Abendessen waren. Wir mussten auch erstmal auf alles vorab zahlen, 300 irgendwas Euro waren das, genau 280 Pfund, 326 Euro waren das, glaube ich, damals. Ja, passiert, zahlt man halt mal vorab, am Ende des Tages kriegt man es von der Versicherung zurück, weil dafür hat man so eine Versicherung, ja. Aber ja, das war echt weniger schön. Also irgendwann, ne, nach 2 Stunden waren wir dann auch mit dem Essen fertig, der Typ war immer noch nicht da, dann gesagt, ja, ich brauche noch irgendwie 2,5 Stunden, bis er da ist, dann war er da und war ein richtig cooler Typ, super entspannt, einfach ein richtiger Macher, der hat dann kurz mal eben den Reifen dann getauscht. Und das war's. Da haben wir noch eine Sache unterschrieben, weil gezahlt hatten wir ja in dem Fall das schon. Und dann ist es auch schon fertig. Was ich nicht wusste, vielleicht ihr auch nicht, man kann nicht einfach so einen Reifen abschrauben. Also ihr könnt jetzt nicht zu irgendeinem beliebigen Auto gehen und Reifen abschrauben, weil man braucht, also die haben ja normalerweise so mit 5 Schrauben festgemacht. 4 davon sind identisch und eine ist anders. Und zwar den anderen Kopf. Und zwar ist das, diese Schraubenart gibt es nur für dieses Auto. Und zwar, damit meine ich nicht für alle Corsas oder für alle dieses Baujahres, sondern nur für dieses Auto. Wahrscheinlich, also ganz so viele Auswahl kann es ja doch noch nicht geben, wenn es irgendwie ein paar Milliarden vielleicht Autos auf der Welt gibt. Aber es ist jedenfalls so, dass jedes Auto hat entweder im Handschuhfach oder im Kofferraum noch so einen besonderen Schlüssel, der dann eben für diese Reifen sind. Und er so, ey, wo ist dieses Ding bei euch? Das Ding für die Reifen. Und ich sage, hey, ist das so ein Schraubenzieher oder was? Ja, nee, das ist eine besondere. Ich so, ja, keine Ahnung. Das ist nicht dein Auto. Ich so, das ist ein Mietwagen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich so, ja, dann hoffen wir mal, dass du das hast. Ich so, ja, ich hoffe auch. wo ist das denn? Ja, entweder im Handschuhfach oder im Kofferraum. Okay, Handschuhfach, ja, nee, ist leer. Ja, dann Kofferraum. Ja, aufgemacht. Ah ja, da ist es ja. Okay, wunderbar. Und dann hat ja alles gepasst. Aber woher soll ich denn wissen, wie das funktioniert? Ich habe keine Ahnung von Autos.
Finde ich aber krass, dass ich das noch nie vorher gehört habe, weil man könnte sich vorstellen, dass den Leute reihenweise verschlampen und dann ihre Reifen nicht mehr abkriegen.
Ja, aber da ist normalerweise, hast du ja irgendeine Art Ersatz, entweder Ersatzreifen oder irgendwie so ein Flickenzeug noch da im Auto und da ist das mit drin. Also ein Radkreuz hast du ja auch normalerweise mit dabei und da ist das dann auch mit dabei. Ja. Also Cornwallstraßen, mein Flop Nummer 4.
Aber schön, dass ihr wenigstens beim Restaurant wart, als es dann passiert ist oder als es dann fertig war, weil ja.
Ey, wenn wir mitten so in der Walachei stehen, so auch noch so, wo du keinen Empfang
hast. So kein Haus, keine Postleitzahl, was mache ich jetzt?
Ja, ja, und vor allem auch keinen Empfang, weil das ist natürlich da auch ganz häufig der Fall, ne? Also, Das ist einfach wirklich, da hast du gar nichts. Das ist einfach wirklich so, das Telefon sagt, ja, über Satellit geht, so also, danke.
Ich laufe schon mal los, Miriam, pack dich gut ein, wir sehen uns morgen.
Immerhin war es nicht kalt, aber wir haben, ja, in dem Fall habe ich einfach im guten indischen Restaurant gegessen, das war dann ganz nett. Ja, Cornwallstraßen, schlecht, Flop 4. Top 4 wiederum, Seeglas. Was ist Seeglas? Ich bin hart auf den Seeglas-Trip gekommen bei dieser Reise. Seeglas ist letztendlich Glas, was im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar im Meer weich gewaschen wurde. Das heißt, aus irgendwelchen Art und Weisen landet Glas im Meer, einfach weil Menschheit und so. Und das wird normal, irgendwann wird es dann angespült an den Strand. Und dann ist es nicht mehr scharfkantig, sondern durch das Salz im Wasser und auch durch den Sand und sowas. Es ist halt irgendwie wirklich weich gewaschen, sodass du, es hat dann noch nicht mehr glänzend, sondern milchig und hatte ganz runde Ecken überall. Also man kann das aber problemlos anfassen.
Ja, runde Ecken hat es.
Ja, abgerundete Ecken.
Die wollte ich nur ärgern.
Hat nicht funktioniert. Und das kann man einfach ganz wunderbar suchen. Das machen mehrere Leute. Und es, also wir waren da nicht alleine mit. Und erster ist Miriam war komplett auf diesem Hype-Train. Das hatten wir auch, als wir zusammen in Irland waren, hat sie das auch gemacht.
Richtig.
Und da war super wenig zu finden. Und jetzt hier haben wir echt, also wir hatten über 1 Kilo Seeglas dann am Ende des Tages, ne? Und wir haben dann auch mal mit anderen Leuten geredet und der sagt, ja, ey, teilweise, wenn du hier am Tag langläufst, kannst du halt einfach so einen Eimer voll Seeglas einfach sammeln, ne? Und ich finde, Seeglas sammeln hat mehrere Vorteile. Zum einen, man entmüllt die Natur, weil am Ende des Tages ist das Glas. Das sollte da nicht sein, das gehört da nicht hin, das sollte weg.
Naja.
Was heißt denn hier, naja?
Wenn es abgerundet ist, ist es ja letztendlich nur...
Dann kann Wal das ja problemlos essen, meinst du?
Ja, es isst ja keiner.
Naja, vielleicht ja schon.
Ja, wer denn? Das könnten ja die gleichen sein, die noch Steine essen. Aber ja, nee, ich finde es gut. Also wir machen die Strände wieder ein bisschen.
Ja, genau. Weil ich habe auf dem gleichen Wege dann immer auch noch einfach wirklich Müll mitgenommen vom Strand. Also halt irgendwelche Plastikverpackungen. Ich habe ein komplettes, ein zerrottetes, also ein halb zerschlissenes Fischernetz mal ausgebuddelt, was da noch so drin war. Das habe ich mitgenommen. Metallstangen und sowas. Alles, was eigentlich nicht am Strand liegen sollte. Wie gesagt, und ganz viel Plastik und Dosen und sowas. Leute, macht sowas nicht. Die Leute, die hier zuhören, machen das natürlich auch nicht. Aber ja, gibt ja doch viele Leute, die das irgendwie fabrizieren. Das ist nicht gut. Das kann man eben dann auch noch wunderbar mit einsammeln. Und Seeglas sammeln ist eben eine große Freude. Man ist draußen, man ist am Strand, man sammelt quasi in Anführungsstrichen Müll ein und irgendjemand, in dem Fall Miriam, wird bestimmt irgendwas Kreatives daraus machen. Wir haben auch da teilweise so Postkarten gesehen, die mit Seeglas versehen sind. Also nicht Postkarten, sondern halt so Karten, die man sich an die Wand hängen kann, die mit Seeglas versehen sind, weil diese Seeglas entsprechend, oh, das hat die Form von einem Huhn. Da kann man doch irgendwie noch ein Huhn drumherum malen und sowas. Ne? Oder oh, das sieht aus wie eine Wolke, da kann ich das daraus machen und bla. Ja, deswegen. Und so kann man das machen. Gibt es in verschiedenen Farben. Das meiste, was man findet, ist weiß. Ich habe ein ganz dunkles gefunden in der Seeglas-Community. Nennt man das Pirate Glass, weil es so ganz dickes Glas ist, sodass man sich eben vorstellen kann, ne, damals waren die Flaschen ja dicker, damit weniger Sonnenlicht reinkommt. Die waren entsprechend auch dunkel, damit weniger Sonnenlicht reinkommt. Und das war eben so ein ganz dickes Glas, sodass man sagen kann, hey, das ist doch garantiert von irgendeinem Piraten, der da eine Buddel voll rum da rumgetragen hat. Und diese, nachdem er dann einen Schatz gefunden hat, hat er diese Buddel voll rum an der Reling zerschellen lassen. Und damit ist dann der Boden des, der Flasche ins Meer gefallen. Und ich habe es jetzt gefunden.
500 Jahre später kommt Andreas Peter und denkt sich, ja.
So ist das. So muss es gewesen sein. Deswegen Seeglas sammeln, einfach eine coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in Deutschland machen kann. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Ding ist. Man muss ja letztendlich, muss es ja erstmal vom Meer dahin getragen werden. Ne? Deswegen war in Irland recht wenig und da in dieser Ecke total viel. Also
ich kann dir nur sagen, Griechenland ist dann nicht so euer Land, weil wir haben da kein einziges Stück gefunden.
Habt ihr danach gesucht?
Ja, wir waren nur an einem Kiesstrand. Ja, okay, an dem haben wir nichts gefunden.
Ja.
Und an den Sandstränden war auch nichts.
Ja, man muss auch, irgendwann entwickelt man so ein Auge dafür, weil ansonsten verwechselt man sich die ganze Zeit mit Steinen. Also man denkt, ein Seeglas und das, nein, ist ein Stein. Ja, deswegen. Aber Seeglas sammeln, einfach eine coole Sache. So.
Oh, wir nähern uns der Top 3 der
und,
Flops.
Und auch, genau, der Flop 3 erstmal. Flop Nummer 3. The Eden Project. Leider war das nicht gut. Das Eden Project ist an sich eine coole Idee. Also, was ist es? Am Ende des Tages ist es irgendwie so ein Garten. Man kann so verwenden, so ein bisschen wie der Palmgarten hier oder sowas, mit noch ein bisschen Bildungsauftrag. Also das heißt, es gibt da eine große Glaskuppel, sogar eigentlich zwei Glaskuppeln, die mit einem so einer Brücke verbunden sind, bei denen es ganz wilde, exotische Pflanzen gibt. So, das ist erstmal da schon mal drin. Dann gibt es da noch so ein Gebäude, wo man sieht von quasi von ganz groß nach ganz klein, was eigentlich so in einem Körper eigentlich vor sich geht, so mit Bakterien und sowas. Auch ganz interessant. Ganz am Anfang, wenn man erstmal in den Eden Project reingeht und dann unten in das letztendlich ins Gelände rein möchte, muss man den Climate Zigzag laufen. Da findet man alles über die bisherigen vier Artensterben und das fünfte, was wir gerade erleben. Also auch da recht viel Information, ziemlich cool. Warum ist es denn dann bei mir auf dem Flop-Platz und dann sogar auf dem Flop-Platz Nummer 3? Zwei Gründe letztendlich. Zum einen, das Ding kostet echt viel Geld. Also ich glaube, du zahlst ja irgendwie 40 Pfund oder sowas pro Person für einen Eintritt. Also schon das ist ziemlich absurd. Zum anderen ist es auch so, dass es total runtergekommen ist. Was ich nicht verstehe, weil also es wird gleichzeitig heruntergekommen und gleichzeitig unfertig. Also das muss man erstmal schaffen, dass man das irgendwie, es sieht so aus, als ob die schon 100 Jahre auf hätten und einfach nur noch am Zerfallen sind. Also da sei es irgendwie Staub, der da einfach irgendwie überall rumliegt, aber eben auch, dass Schilder ausgeblichen sind, die man gar nicht mehr lesen kann. Und Pflanzen einfach runtergekommen sind, was eigentlich auch nicht so geil ist, weil letztendlich möchte man ja schon irgendwie was haben, was da irgendwie gut aussieht. Man möchte schon irgendwie die Leute halt anlocken, dass sie was Schönes dann auch sehen, aber es funktioniert irgendwie nicht so ganz. Also es ist wirklich einfach sehr heruntergekommen. Das ist das eine, also wirkt ja sehr heruntergekommen und zum anderen wirkt es halt unfertig. Also zum Beispiel dieser eine, so ein großes Gebäude, wo es eben, wie gesagt, darum geht, was man so im Körper hat und sowas, aber eben auch auf ganz großer Ebene, so mit Planeten und bla, ne, also wirklich von Makro nach Mikro quasi. Da ist einfach im ersten Raum, ist quasi kein Boden gelegt, Das wirkt einfach immer noch, es ist einfach sehr, sehr uneben. Und das Licht war einfach aus. Und es ist nicht so, als ob so gewollt wäre, dass so irgendwie so eine Stimmung aufkommt, sondern ein Räumen dahinter war einfach so ganz gleißendes Licht, aber so diese ganz normalen Halogenlampen, so, ne, die du eben so in der Decke hast. Und in dem Raum einfach nicht. Also, und es ist nicht so, als ob wir irgendwie morgens die ersten waren, die reingekommen sind und sagt, oh ja, sorry, haben wir noch vergessen, sondern es war einfach aus irgendwelchen Gründen. Also es war wirklich einfach, es wirkt einfach sehr, sehr unfertig.
Wo fließen diese 40 Pfund pro Person hin? Vielleicht in die Straßen von Kordo.
Ja, genau, die nutzen das eigentlich dafür, ja. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass in diesem einen Gebäude, ne, diese große Glaskuppel, wo aus Palmen und sowas drin waren zum Zeitpunkt, als wir da waren, mehr Ameisen, als Menschen jemals dieses Gebäude betreten werden.
Okay.
Weil da war so ein Geländer, ganz normal, ne, wo man so also da theoretisch mit der Hand dran lang laufen lassen könnte. Ich würde es nicht empfehlen, weil alles von Ameisen. Und zwar die ganze Zeit. Überall. Ganz schrecklich. Und die haben da einfach wahrscheinlich in dem ganzen Ding gelebt, in dem ganzen Geländer und dann auch überall anders. Also alles von Ameisen. Ich meine, da könntest du sagen, ja, ist ja eher das Natur da drin, aber das ist trotzdem irgendwie für die Leute, die da sind, nicht so angenehm. Ja. Außerdem Eden Project sagen, oh, total wichtig mit Klima und so, ne, achtet darauf und so, also, ne, achtet nicht Müll wegwerfen und sowas, ganz besonders toll, irgendwie kauft lokal und regional und saisonal und alles super. Und dann steht es auf einem kleinen Schild, übrigens Fleisch ist auch ganz schlecht, ne, so ein ganz kleines Schild quasi, hey, willst du einen Burger essen? Ja, nimm mal lieber veganen Burger wegen Rind und sowas, ne. Und dann haben die einfach in dem ganzen Ding eine vegane Speise, wo ich mir denke, so, sag mal, hört ihr euch eigentlich selber zu? Ja, es war dann eine vegane Pizza, die war okay, die war wirklich nichts Besonderes. Aber es gab da ein Café und ein Restaurant. Das Café hat gar nichts und das Restaurant hat, wie gesagt, eine vegane Speise. Alles andere beinhaltet entweder Fleisch oder irgendwie Käse, Milch, was auch immer. Also,
habt ihr das mal rückgemeldet?
Ich habe ja nicht mit jemandem gesprochen, der irgendwie arbeitet. Nee.
Eine 1 Sterne, Google-Bewertung 0, wenn ich könnte.
Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe, ich berichte hier darüber, dass die Leute da im Zweifel nicht hingehen. Das ist echt nur 20 Jahre alt, aber sieht schon aus, als wäre es entweder ewig alt oder noch nicht fertig.
Ich weiß nicht, wie es so euch anderen geht, die zuhören, aber man denkt sich jetzt, okay, Tops muss ich wahrscheinlich auch angucken und Flops eher nicht so, falls es jetzt um Orte geht. Andererseits denke ich mir, jetzt habe ich schon von dem Ort gehört, jetzt bin ich auch neugierig, ob ich die gleiche Erfahrung
mache. Ja, es könnte ja gerne machen, also es ist ja, ich will ja hier niemanden aufhalten, aber ich würde jedenfalls nicht mehr ins Eden Project gehen. Beim Eden Project gibt es auch eine Ziplining-Tour. Über das Eden Project ist von einem anderen Unternehmen, also die gehören nicht zusammen, ist nicht so, dass du ein Kombi-Ticket kaufen kannst oder sowas. Ziplining haben wir zusammen schon mal gemacht im Harz, bei Harzdrenalin oder sowas hießen die.
Ja.
Ja, und da hießen sie irgendwie Hang Loose irgendwas und ja, ähnliche Geschichte, nur nicht so schön wie im Harz, muss man sagen, weil über irgendwie so einen schönen See zu ziplinen ist halt irgendwie cooler als über Gebäude zu ziplinen. Dementsprechend war das weniger spannend, aber wir haben es trotzdem gemacht, auch da zahlt man relativ viel Geld für. Aber Ziplining, finde ich, ist irgendwie so das Nächste, was man machen kann, um irgendwie an Iron Man quasi ranzukommen, weil es ist quasi, ne, du liegst ja, also so mit Bauch nach unten, guckst nach vorne und bist dann eben an so einer Zipline, eben an so einer Metallstange, also Metallseil und gleitest dann da quasi über allem hinweg. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und da kann man sich wirklich so ein bisschen fühlen wie Iron Man, weil man auch so die Hände nach hinten hat und die Füße nach hinten hat und so, wie als wenn man quasi irgendwie da fliegt. Aber da war es sehr ruckelig. Leider. Gerade auch das Ende war sehr ruckelig, ist wie als wenn du gegen eine Wand fährst. Und dafür war es dann doch relativ teuer. Aber gut. Wenn man schon mal da ist, dann kann man es mitnehmen. Da sieht man es eben noch aus einer anderen Perspektive. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, Eden Project kann man sich auch schenken.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zur Top 3.
Top Nummer 3. Top 3 ist für mich St. Michael's Mount. St. Michael's Mount, wenn man das mal kurz auf Französisch übersetzt, kommt was dabei raus?
Mont-Michel.
Nochmal, was kommt da raus?
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, dieses schöne Ding da oben in der Bretagne oder Normandie.
Ja. Mont-Saint-Michel.
Genau, so heißt er nämlich.
Der Berg vom Heiligen Michael. Und das ist ja auch so. Das ist quasi,
ach ja, lustig.
Das ist quasi die englische Antwort auf Mont-Saint-Michel, ist St. Michael's Mount.
Hä, das sieht ja genauso aus.
Ja, genau.
Nur kleiner, bisschen kleiner.
Ja, aber es ist trotzdem einfach sehr, sehr schön. Also man läuft erst einen Strand entlang, dann läuft man über eine, ja, es ist nicht wirklich eine Brücke, es ist ein Pfad, der dann doch durchs Wasser führt. Oh Mann, Gott, machen die da Stress, ey. Die sagen, oh ja, du brauchst auf jeden Fall eine halbe Stunde und wir sind so nach 10 Minuten da. Und ich so, okay, was mache ich jetzt auf 20 Minuten, bis ich reinkomme? Also ja, offenbar rechnen die nicht damit, dass man schnell läuft. Und dann ist man bei St. Michael's Mount. St. Michael's Mount ist, wie gesagt, ein Schloss. Und ein schöner angehängter Garten daran. Man sollte unbedingt, wenn man da ist, das Kombi-Ticket kaufen mit Garten und Schloss, weil beides zusammen erst so quasi die volle Experience gibt. Wir waren da am 1. Mai 2026 um 9 Uhr irgendwas in der Früh und waren damit die Ersten, die in dieser Saison in den Garten rein konnten, weil die öffnen am 1. Mai. Und wir waren wirklich die Ersten. Also wir mussten da noch warten, bis wir eben reinkommen, ne, weil wir zu schnell gelaufen. Dann sagen die, ja, wir gucken gerade noch, dass alle Wege in Ordnung sind und sowas. Und erst wenn alle Leute, die arbeiten, gesagt haben, jo, ist sicher, ne, es liegt nicht irgendwie ein Baum mitten auf dem Weg oder es ist nicht so, als ob gleich irgendwie ein Ast runterkrachen würde, haben die gesagt, jo, alles klar, passt. Und damit waren wir dann die allerersten, die da rein konnten in dieser Saison. Das war sehr nett. Grundsätzlich war St. Michael's Mount und jetzt auch in dieser Saison sehr gebeutelt. Also bevor wir da waren, ganz, ganz viele Bäume hat es da zersägt, weil die hatten einen sehr, sehr starken Sturm und da sind ganz viele Bäume entwurzelt worden. Ziemlich krass. Und deswegen müssen sie da erstmal gucken, was sie da neu anpflanzen und wie sie es da machen werden.
Schnief.
Ja. Ja, passiert, ne? Ist halt Wind. Machst du nix. Ansonsten, das sind so, der Garten, der da ist, sind so in verschiedenen Ebenen angelegt. Also man läuft da quasi auch so einen Zickzackskurs hoch oder man hat zwischendurch auch andere Treppen, die man hochgehen kann. Und dort hat man dann erstmal einen sehr, sehr schönen Blick, auch hier auf den Atlantik natürlich. Aber man hat eben auch diese sehr schönen Blumen, die da sind. Und von oben sieht man die ganze Zeit dieses Schloss über einen Thron. Ja, ins Schloss selbst kann man da natürlich auch rein. Haben wir auch gemacht, weil wir hatten ja, wie gesagt, dieses Kombi-Ticket und das ist einfach zusätzlich noch ein schönes Schloss. Da arbeiten auch sehr nette Leute, mit denen kann man sich so ein bisschen unterhalten. Das Schloss gehört auch noch jemandem, aber hat es trotzdem entsprechend ja zur Besichtigung freigegeben. Und was kann man zum Schloss noch sagen? Es ist ein altes Schloss. Es gibt alte Bilder, es gibt alte Waffen, die da rumhängen. Wir haben immer den Witz gemacht, weil überall steht ja, please don't touch anything. Dann haben wir immer den Witz gemacht, so, entschuldigen Sie bitte, können Sie bitte kurz mal das Gewehr darunter holen? Ich möchte das gerne mal alles angrabbeln. Könnte ich das vielleicht betatschen? Wäre das möglich? Ja. Aber haben wir dann nicht gesagt. Aber wir haben es immer untereinander gesagt, weil wir so lustig sind. Ja, da gibt es auch noch eine kleine Kapelle auf dem ganzen Ding, die auch sehr nett ist. Also St. Michael's Mount ist halt einfach eine schöne Aussicht, die man von da aus hat, über also sehr schönen Blick in die Ferne und eben auch ein sehr schönes Schloss und sehr schöner Garten. Und man kann da auch in einem Laden alte Bücher in neuem Quant kaufen. In dem Fall haben wir gekauft Pride and Prejudice von Jane Austen, also Stolz und Vorurteil. Das ist eins von Miriams Lieblingsgeschichten, Büchern und Filmen. Und das gab es da in einem sehr schönen, schön aufgemachten Buch. Ne, eigentlich kann man das Ding ja auch gratis raushauen. Ne? Jane Austen ist ja durchaus schon ein bisschen länger tot. Aber weil man das eben noch so schön und hübsch darstellen kann, kann man da auch nochmal 20 Pfund für nehmen. Aber das macht man ja gerne. Übrigens, St. Michael's Mount, einer der Orte, bei dem man eine Vegan Sausage Wall essen muss. Weniger gut.
Bei mir bleibt jetzt die Frage, ich hieß der Berg so oder hat man den so benannt als Werbegag, weil das in Frankreich so gut funktioniert? Oder ist der heilige Michael gerne auf Berge im Wasser gelaufen? Oder woher kam das? War das großer Zufall?
Das ist eine gute Frage. Findet es heraus und lasst es uns wissen. Schreibt uns an Instagram an labroad-pod oder per E-Mail an kontakt@labroad.de.
Oder auch mir persönlich, wenn nur ich es wissen will.
Oder auch das, ja. Das sind die Optionen, die ihr quasi habt.
Mhm.
Flop Nummer 2. Ist sehr, sehr traurig, dass das ein Flop ist, weil ich hatte mir ehrlich gesagt ziemlich viel davon erhofft und deswegen ist es auch bei den Flops so weit oben. Bisschen traurig, weil es, ne, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt und es ist halt irgendwie auch so eine bekannte Stelle und zwar geht es um Land's End. Land's End ist, wie gesagt, der südwestlichste Punkt von UK. ist also wirklich JWD, ganz weit draußen. Es gibt einen Fernradweg, der an bei Land's End endet und der ganz oben an der Grenze von England und Schottland beginnt. Ne, da kann man da, keine Ahnung, wie viel tausend Kilometer da runterpesen mit dem Rad und irgendwann in Land's End ankommen. Und jetzt weiß ich nicht, waren wir an einem schlechten Tag da, im Sinne von, haben die einfach noch quasi keine Saison, weil war ja erst Ende April, Anfang Mai. Oder sieht das da immer so aus? Weil erstmal haben die einen Parkplatz, da zahlst du schon mal 8 Pfund. Ne, das sind knapp 10 Euro. Aber da sagen die, ja, ist ja aber auch ein Tagesticket, wo du denkst so, wie viele Stunden glaubst du, werde ich hier sein? Weil, was kann ich hier tun? Also, was kann man da tun? Es gibt ein Shopping-Village. Da hat fast alles zu. Das, was offen hat, ist ein Restaurant. Aber das ist halt nur so ein Schnellimbiss-Restaurant. Also nicht, dass man das irgendwie hinsetzen kann, sondern man bestellt, also man holt sich vorne was an der Theke und setzt sich dann hin. Die haben keine vegane Option. Die waren doch gerne so, what, ein vegan? Nee, was? Weiß ich nicht.
Aber also, die Sausage Roll?
Haben die nicht. Krass. Nicht mal die gab es. Dann gibt es da das berühmte Schild, ne, wo, ja, das berühmte Land's End Schild. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Aber nicht mal dieses Schild ist gratis. Also ne, das ist ein Schild, wo drauf steht New York, so und so viele Kilometer in die Richtung und so weiter. Und wenn du da ein Foto machen willst, musst du jemanden dafür zahlen, weil dieses Schild ist mit ist eingezäunt.
Oh wow.
Und da muss man sich nochmal, also man könnte sich da anstellen, wenn da eine Schlange wäre. Bei uns war da keine Schlange, weil ne, war nicht viel los. Aber da muss einfach Geld dafür zahlen, um an diesem Ort mit diesem Schild ein Foto zu machen, wo ihr auch denkt, zusammen, habt ihr eigentlich einen Schuss nicht gehört? Das ist einfach auch nur ein Schild. Also ist halt, ja, Glückwunsch, du bist am Ende von UK, aber so viel ist da jetzt nicht. Und ansonsten gibt es halt nur so ganz klein, es gibt jetzt nicht irgendwie, oh, da kannst du aber eine schöne Wanderung machen. Nee, kannst du halt nicht. Du kannst halt irgendwie 30 Minuten, kannst du da quasi eine Runde im Kreis gehen. Ja, also irgendwie so an der Küste ein bisschen lang und dann wieder zurück.
Ich hoffe, das habt ihr gemacht, weil ihr habt ja das Parkticket bezahlt.
Das haben wir getan, ja. Aber okay. Das war es dann eben auch schon. Die haben dann noch so Souvenirshops, davon haben sie die mehrere, ne, weil man möchte ja vielleicht sich irgendwie ein Magnet kaufen, wo dieses Schild abgebildet ist oder was auch immer. Aber ja, Land's End, wirklich große Enttäuschung. Lustigerweise habe ich im Anschluss an diese Reise mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die ein Jahr vor mir in Cornwall war und die auch so unwartet bei Land's End. Ich so, ja, voll ehrlich enttäuscht. Die so, ja, ne, das ist richtig Quatsch. Und denke mir so, Alter, hättest du mir das nicht vorher sagen können? Deswegen erwähne ich es hier. Geht nicht nach Land's End. Das ist nichts. Wenn ihr diese Radtour macht, fair. Ist bestimmt super nice. Ne? Ihr seid irgendwie so weit gekommen. Und, oh, toll, wir haben es endlich geschafft. Wir sind im Auto hingefahren. Ist einfach nichts Besonderes, weil Klippen hast du eh die ganze Zeit in diesem Urlaub. Also das ist einfach nur eine andere Klippe, aber die auch noch viel Geld kostet und sonst nichts zu bieten hat.
Ja, so ist das halt immer mit diesen geografischen, diesen Extremorten, so nördlichster Punkt Deutschlands oder sonst was. Ja, ist halt, hat jemand ausgerechnet, wobei hier ein bisschen fraglich ist, ob das der so und so viel weiteste sonst wie Punkt ist, weil letztendlich, let's face it, wenn wir uns Cornwall da, diesen Elefantenrüssel da unten angucken, dann hätte man auch eine andere Ecke nehmen können von diesem.
Ja, aber das ist aber der südwestlichste.
Ja, man hätte aber auch sagen können, der da drunter, da südlich, da, das wäre dann der.
Ja, und letztendlich, der südwestlichste ist ja auch ne, der südwestlichste Teil von England, nicht von UK, weil ne, da hast du oben im Nordirland ist westlicher.
Ja.
Ja.
Nun ja, so ist das. Wir hatten ja in Irland auch immer mal überlegt, zu solchen Extrempunkten zu fahren, haben es dann eigentlich, glaube ich, nie gemacht. So der entlegenste Punkt hier und da.
Extrempunkte sind ja auch eigentlich entweder ganz hoch oder ganz niedrig, oder?
Genau, und dann muss man die Ableitung bilden. Ja, kann man machen, aber lohnt sich wahrscheinlich selten, weil nun ja.
So ist das. Gut, genug zu Land's End, schrecklicher Ort, fahrt da nicht hin, lohnt sich nicht.
Aber da gibt es einen Flughafen.
Ja, aber es ist halt so wie ein Flughafen halt ist. Also es ist nicht irgendwie so wie Frankfurt International, sondern mehr so wie Oberstdorf einen Flughafen hat.
Für die Reichen und Schönen.
Ja, kann man halt mit irgendeiner Privatmaschine rumdüsen. Ja. Muss ja nicht mal besonders, muss ja nicht kein Privatjet sein, kann ja auch einfach eine blöde Cessna sein, mit der du da fliegst. Und das ist nicht zwingend für die Reichen und Schönen, sondern einfach nur für Leute, die halt einen Flugschein haben und Pilot sind.
Die etwas reicheren und vielleicht nicht schöneren.
Vielleicht nicht zwingend schöner. Ich will damit sagen, ich habe einen Freund, der Pilot ist und mit dem bin ich schon in der Cessna rumgeflogen. Also. Ja, gut. Top Numero 2. Das ist Französisch und heißt 2. Ist, ne, wir hatten am Anfang, Top 5 war Exmoor, Top 2 ist Dartmoor National Park. Der Dartmoor National Park ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und der Dartmoor National Park wäre auch der Park, beziehungsweise die Area, wo wir sagen müssten, ja, doch, da würde ich schon gerne auch in nächster Zeit wieder hin. Problem ist, so weit weg. Also nicht so weit weg von Deutschland, sondern zu weit weg von London, weil normalerweise ne, fliegst du halt irgendwie nach London oder zu anderen größeren Stadt und bis du da unten bist, ist halt echt schon eine ganze Ecke. Aber der Dartmoor National Park ist schon wirklich, wirklich cool. Was hat der? Er hat auch Ponys, Dartmoor-Ponys. Auch die nicht verwandt mit, also vielleicht, wahrscheinlich, das ist natürlich verwandt mit Exmoor-Ponys, aber er ist nicht direkt. Also es sind halt Pferde, die alle halt irgendwie miteinander verwandt sind, aber es ist nicht so, dass es einen Breed von der anderen ist. Es gibt mal Dartmoor-Ponys und die sind sogar im Fall ein bisschen Menschen gewohnt, weil die laufen einfach auf dich zu. Du läufst ja ganz normal auf deinem Wanderweg lang, auf einmal siehst du ein Pferd und das Pferd denkt so, hey,
hallo,
hat er was? Und dann kommt es einfach zu dir und schnüfft dich an. Und dann kannst du mal kurz über die Nase streichen und sagen, hey, hallo Pferdchen, ich habe nichts für dich. Aber man freut sich, dass man Pferde streichen kann. Und man ist ja nicht zu denen gegangen, sondern die sind ja zu einem gekommen. Und aber ne, auch da... Don't feed the wildlife, die haben da genug Zeug und Brot ist nicht für Pferde gedacht.
Vielleicht haben sie aber Bock auf eine vegan Sausage Roll.
Das
und du nicht.
Mag sein, aber die hatte ich in dem Moment nicht dabei. Und wenn ich sie dabei gehabt hätte, hätte ich sie ihnen trotzdem nicht gegeben.
Okay.
Ja, aber das ist dieses. Was hat Dartmoor noch? Dartmoor hat, zumindest wenn man zu entsprechenden Zeiten da ist, Bluebells. Bluebells sind, ich weiß nicht, wie die Blume auf Deutsch heißt. Ich kenne mich generell nicht mit
Glockenblumen.
Waldhyazinthen sagt man auf Deutsch dazu. Die gibt es da nicht ein-, zweimal, sondern die gibt es da en masse. Also das war wirklich teilweise Felder voll von diesen Bluebells. Das Lustige ist, man guckt sie sich an und denkt, boah, ist das ganz schön blau. Und dann macht man ein Foto davon und da sieht man sehr, sehr viel Grün, weil da auch natürlich ist auch ganz viel Grün in der Zwischenzeit, aber dadurch, dass es eben so viel blau ist, denkt dein Auge, es wäre quasi noch mehr davon. Man sieht ganz, ganz viel Blau, aber letztlich ist auch, sind das auch einfach Pflanzen, die entsprechend auch noch gleichzeitig mit grün sind. Es wirkt nur auf den ersten Blick erstmal blauer, als es ist. Also Bluebells, einfach sehr, sehr schön. Natürlich auch nur zu gewissen Zeit. Also da auch, ne, Anfang Mai blühen die. Das heißt, wenn ihr jetzt Ende Oktober kommt, braucht ihr euch nicht wundern, die sind da eben nicht mehr da. Aber die kommen dann wieder, so gegen Mai. Dann gibt es in Dartmoor, gibt es das, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Coathill-Haus, also Coathill-Haus wird es geschrieben. Auch das ist letztendlich ein Haus.
Coathill, würde ich sagen.
Coathill.
Ja.
Ja,
mit Sicherheit.
Wahrscheinlich. Ist ein altes Tudor-Haus, was da rumsteht. Gehört auch dem National Trust. Shoutout National Trust. Und was ist der National Trust? Ist letztendlich ganz viel von den britischen Häusern, die halt eben aus der Tudor-Zeit sind und sowas, sind mittlerweile vom National Trust gekauft worden. Das ist eine Organisation, die entsprechend eine Non-Profit-Organisation ist, die sich einfach nur darum bemüht, solche alten historischen Stätten A, aufrechtzuerhalten und B, dann entsprechend zugänglich zu machen. Also die arbeiten da mit ganz viel Liebe zum Detail, dass sie die halt entsprechend schön gestalten und halt auch offen halten, ohne dass sie da jetzt irgendwie einen Arm und ein Bein für verlangen, für die Eintritte. Die halten sich normalerweise dann relativ im Rahmen, weil die dürfen ja an sich keinen Gewinn machen, sondern versuchen halt entsprechend kostendeckend zu arbeiten. Man kann dann auch hätte sich wahrscheinlich gelohnt, so einen Jahrespass kaufen, wo dann quasi alle Attraktionen des National Trust mit dabei sind. Also man ist ein Member für dieses eine Jahr. Das lohnt sich schon bei irgendwie 5, 6 Besuchen. Wir haben es zu spät gemerkt, dass man das hätte machen sollen. Nächstes Mal, wenn wir so eine Route machen, wo wir auch wieder ganz viele von denen sehen, sollte man wahrscheinlich für ein Jahr Member werden, auch wenn man nur 2 Wochen da ist, weil man eben so viel von den Dingern besucht, dass es sich dann lohnt und dass es am Ende sogar günstiger ist, das zu tun. Ja, als wir da waren, sind wir erstmal reingekommen und haben gesagt, ja, moin, und was macht man hier so, wo kann man hier rumlaufen? Und er sagt, ja, hier gibt es eine ganz schöne Stelle, wo man hier rumlaufen kann, gibt es eine Bootsanlegestelle und dahinter ist auch wieder so ein Wasserrad, ne? Da kann man sogar eigenes Mehl kaufen, was hier entsprechend durch dieses Wasserrad da entsprechend gemahlen wird, also richtig super. Und außerdem ab und zu werden da Otter gesehen. Und ich denke so, was, Alter, ist das mega, Alter, Otter? Krass, okay, da müssen wir auf jeden Fall hin und sind dann erst auch da hingelaufen, so in die Richtung. War dann an dieser Bootsanlegestelle, ja, ist eine Bootsanlegestelle, man läuft da so ein bisschen an so einem Fluss lang, da waren jetzt keine Boote, und kommen zu diesem Wasserrad und haben mehrere Enttäuschungen auf einmal erlebt. Zum einen keine Otter, wer hätte gedacht. Haben dann auch mit einer da gesprochen, der gesagt, ey, die hat gesagt, hier gibt's Otter. Die so, nein. Ich arbeite schon seit längerem hier, hab noch nie Otter gesehen. Der geht auch so, sag mal, hat die andere überhaupt gearbeitet? Aber das, was so viel lustiger ist, dieses Wasserrad dreht sich nicht.
Oh, okay.
Ja, und es wurde, du kannst dir Mehl von hier kaufen. Seit 2020 kannst du da kein eigenes Mehl mehr kaufen. Warum? Nicht wegen Covid, sondern 2020 ist dieser Fluss da mal übergetreten, hat da so ein bisschen Landschaft drumherum zerstört und läuft seitdem andere Wege. Da haben sie versucht, oh nein, wir müssen das irgendwie wieder hinbekommen, dass er wieder den alten Pfad verlangt wird, geht aber nicht. So. Das heißt, der Fluss verläuft jetzt anders als davor und zwar am Wasserrad vorbei. Und offenbar haben sie in 6 Jahren keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie wieder anders hinzurichten. Und deswegen ist immer noch die Mühle da, man kann auch reingehen, aber das außer ein ja, geht halt nicht mehr, findet man da halt einfach nichts. Und ich frage mich, wie kann es denn sein, dass es nach 6 Jahren diese Information vom einen Ende des Geländes es noch nicht zum anderen Ende des Geländes geschafft hat?
Die Frau ist halt ein Roboter und hat kein Update bekommen. Oder? Das ist keine Ahnung. So.
Und hier wurden auch Otter gesichtet. Nein, wurden halt nicht.
Ich finde, die Frau wäre was für deine Honorable Flop Mentions.
Diese Frau, ja. War noch eine recht junge Dame.
Na gut.
Ja, aber das war wieder ein bisschen komisch. Aber dafür, sonst ist es wirklich sehr, sehr schön. Und diese Gärten, die da dran sind, also ne, die auch mit dazugehören, die sind auch echt groß. Also man hat da viel noch zu laufen. Ist nicht so, dass man da einmal um ein Haus drumherum geht und dann ist man fertig, sondern da ist man schon ein paar Kilometer tatsächlich unterwegs. Aber das macht eben auch Spaß, dass man da in solchen schönen Gegenden dann rumläuft. Ja, das Cotehiel, keine Ahnung, Haus, was es in Dartmoor gibt. Es seien noch 2 weitere Wanderungen dort erwähnt. Einmal Wistman's Woods. Wistman's Woods sind, das sieht sehr verwunschen aus. Also es sind ganz viele große Felsen und alte Bäume, die da wachsen, die moos überwuchert sind. Also wirklich wie so ein Zauberwald. Man läuft allerdings nicht durch. Man darf da nicht durchlaufen. Das ist abgesperrt. Also es ist nicht abgesperrt im Sinne von, wir haben da eine Kette hingemacht, deswegen darfst du da nicht lang und da ist eine große Schranke und da steht einer mit dem Gewehr, sondern du sollst einfach nicht durchlaufen. Mhm. Ist auch ziemlich gefährlich, weil halt wirklich Moos bewachsen und sowas und auch sehr, also es ist nicht so, als ob man da wirklich breite Wanderwege hat, sondern man müsste, wenn dann, über die drüber kraxeln und das ist halt sehr rutschig auch gleichzeitig. Aber man läuft direkt dran vorbei. Kommst quasi nicht rein, aber du läufst dran vorbei und hast dementsprechend auch einen sehr, sehr schönen Blick da rein. Und der lohnt sich. Also es sieht wirklich sau schön aus da. Wir haben da auch einen getroffen, der da irgendwie mal auch gecampt hat. Ne? So ein bisschen Wildcamping-mäßig. Sind einfach mal an seinem Zelt vorbeigelaufen, weil wir waren noch recht früh da. Und ja.
Habt ihr dem Hallo gesagt?
Wir haben dem Hallo gesagt, okay. Und gefragt, und na, was geht hier so? Nee, aber Wismans Woods ist tatsächlich sehr schön. Man sollte da nicht auf Komoot hören. Wenn man auf Komoot hört, an dieser Stelle läuft man wirklich durch den Moor. Also nicht wirklich, aber es ist halt wirklich sehr, 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 sehr sumpfig. Vielleicht war diese Route irgendwie im Hochsommer gemacht und da war alles trocken, aber wir mussten uns quasi von kleinen Inselchen zu kleinem Inselchen retten, weil wir sonst sehr nasse Füße bekommen hätten bei unserer Route, die wir da gemacht haben. Und ansonsten sei im Dartmoor noch erwähnt, dass es dort Tore gibt. Also Tor. Das ist allerdings ist nicht so, dass man sagt, aha, das ist irgendwie ein Fußballtor, sondern das sind große Steinformationen, die Tor genannt werden. Tor ist einfach eine Felsformation. Eine große, freistehende, abgewitterte Felsnadel oder Felsformation, die sich unvermittelt aus dem Umland erhebt. So sagt der erste Satz der Wikipedia zum Thema Tor-Felsformation. Und da gibt es diverse davon. Im Dartmoor National Park. Wir waren beim Hey Tor, einfach weil ich auch lustig finde, dass man sagt, Hey Tor, it's gonna Hey Tor. Ja. Tor bedeutet Hügel, so aus dem Keltischen kommt das offenbar. Ja, die sind eben in dieser Hügellandschaft, das heißt, man läuft da durch eine Hügellandschaft, hat da natürlich diverse Höhenmeter mit drin, aber hat eben auch entsprechend immer, wenn man auf so einem Hügel ist, eine sehr, sehr schöne Aussicht und dann gibt es da noch zusätzlich diese riesigen Steinformationen. Manche Leute halten es unbedingt für notwendig, auf die drauf zu klettern, wir nicht, aber man kann sie trotzdem eben noch begutachten und da gibt es auch ganz viele Schafe, die da einfach rumleben. Auch sehr schön. Also wenn man in Dartmoor ist, wollte man unbedingt diese Tore überall sehen.
Und wenn man in Dartmoor ist, ist man nicht mehr in Cornwall.
Steht richtig. Hier. Dartmoor gehört nicht mehr zu Cornwall. Das ist schon außerhalb davon. Aber wieso weißt du das überhaupt?
Weil das da steht in dem Wikipedia-Artikel, den du gerade Devon zitiert hast.
Genau. Dartmoor gehört schon zu Devon und nicht mehr zu Cornwall. Aber das ist ja nicht dramatisch, weil wir reden ja über diese gesamte Reise und man kommt ja quasi nicht umhin, wenn man irgendwie nach Cornwall kommt. Es sei denn,
man fliegt nach Land's End.
Ja. Oder nach Newquay, weil es ein internationaler Flughafen ist. Ja.
Ja, ich bin halt hier der Faktencheck und ich habe zugeschlagen. Weiter okay. Geht's. Top. Nee, Flop.
Flop Honorable Mention. Bevor wir zum Flop Nummer 1 kommen, machen wir erstmal die beiden Honorable Mentions, so Flop als auch Top. Meine Flop Honorable Mention ist, das klingt ein bisschen albern, aber ist der Wind. Der Wind, er ist ganz, ganz schrecklich. Wir hatten, es war wirklich fürchterlich, weil wir sind ja an der Küstengegend die ganze Zeit gewesen. Ne? Also quasi, wir waren jeden Tag irgendwie an der Küste, weil wir sind immer oben, haben wir immer so die Küste so gehackt, weil wir immer da dran waren. Und gerade an den ersten Tagen ist so an der Küste langlaufen natürlich immer schön, weil man wirklich schöne Sachen sieht. Aber bei 70 km/h Windgeschwindigkeit hat man auch so ein bisschen Angst. Also man wird jetzt nicht direkt runtergeweht, also ich zumindest nicht, aber meine Frau ist schmaler als ich und wiegt weniger als ich. Und deswegen war das halt echt, war wirklich unangenehm. Und es gab dann Tage, wo wir im T-Shirt rumgelaufen sind, später die, wo es nicht mehr so windig war. Aber an den Tagen, wo es so windig war, hatte so wirklich T-Shirt, Jacke, andere Jacke, Kapuze, Kappe auf und sowas, komplett eingepackt, weil der Wind halt eben auch so wirklich sehr, sehr stark war. Also Wind kickt da nochmal anders, gerade auf der, an der Nordseite, vielleicht auch an der Südseite zu anderen Zeitpunkten. Aber gerade auf der Nordseite dieser Halbinsel ist der Wind schon wirklich erschütternd.
Glaubst du, ich wäre auch in Jakko da rumgelaufen?
Nein. Okay. Ja, ja, doch, vielleicht sogar schon. Also wer weiß, Tobi auf jeden Fall. Du vielleicht sogar auch, weil das war, also wirklich, ich habe da nachgeschaut, es war also bei Wetter Services, es waren Böen bis zu 70 km/h.
Ja, okay, das klingt ungemütlich.
Das schon relativ flott. Gerade wenn man dann irgendwie noch bei so einem Leuchtturm nochmal ist und so, ne, der ja an sich schon relativ exponierte Lage hat, weil es soll ja ein Leuchtturm sein, das ist ja nicht in der Felskuhle drin, sondern der ist dann entsprechend schon relativ weit draußen. Da sind wir auch mal rumgelaufen und mussten da auch erstmal ein bisschen ausharren, in der Hoffnung, dass es gerade mal weniger windig wird. Wurde es dann nicht und dann mussten wir uns ganz langsam wieder runterarbeiten. ja. Deswegen Wind, mein Honorable Flop Menschen. Hat nicht in die Top 5 gepackt, weil es ist, ist auch ein bisschen
ja,
cheeky gemeint. Aber Wind trotzdem ziemlich böse. Honorable Top Menschen wiederum möchte ich drei Sachen nennen. Zum einen Premier Inn. Premier Inn, wir erinnern uns an unsere Wales-Folge. Wir waren jeden Tag in Wales in einem anderen Premier Inn, weil wir wirklich von einem zum nächsten gefahren sind. Warum? Premier Inn hat zwei Vorteile. Erstens, sie haben sehr bequeme Betten und das muss man wirklich sagen. Betten können sie, aber wirklich saubequem. Man schläft da wunderbar drin. Und zum anderen gibt es da relativ viel Auswahl für ein veganes Frühstück. Also zum einen gibt es da so Crumpets und mit entsprechend Jam und Peanut Butter, aber es gibt auch vegane Sausage und Bacon und Baked Beans und sowas. Also gibt es da schon ganz gute Auswahl. Wir waren jetzt in diesem Urlaub, glaube ich, nur in 3 oder 4 Premier Inns.
Woran hat es hier liegen?
Es gab nicht so viele. Und zum anderen muss man auch teilweise sagen, also ne, schön und gut, ist ja ein nettes Ding, aber da zahle ich auch nicht 200 Pfund die Nacht. Also irgendwo ist dann auch mal dann das Limit erreicht und da geht man dann irgendwo in anderes Bed and Breakfast oder anderes Hotel und das passt dann auch. Und gerade an manchen Orten, ne, wie gesagt, man möchte zum Beispiel zum Michael House gehen und dort übernachten oder da gibt es dann wesentlich auch, ja, nicht, da sind da auch schönere dann
in solchen
Lokalitäten, weil am Ende ist Premier Inn halt, ist halt ein Hotel, ne?
Und zwar eine Kette, eine große, also.
Ja, eine große Kette. Leider nicht gesponsert, aber ich würde gerne. Also, und, oder wenn nicht, dann mach doch wenigstens so ein Treueprogramm. Die haben kein Treueprogramm. Ich würde da wirklich wie die Punkte ballern. Also, jede andere Hotelkette hat irgendwie so, ja, sammeln sie unsere Sterne oder was auch immer. Aber Premier Inn nicht, finde ich schade.
Zumal du hier schon Werbung machst, also.
Das stimmt, ja. Zweite Sache, die ich bei Honorable Mention mit erwähnen möchte, ist das Orange Café. Das befindet sich in der Stadt, die wird geschrieben Mouse Hole, also so wie Mäuseloch. Gesprochen wird es Mauso.
Also, natürlich.
Ja, natürlich. Ich wäre auch gefragt, hey, wie wird es eigentlich ausgesprochen, diese Mauso? Ich so, wirklich, wirklich? Ja, okay, gut. Also, Orange Café ist ein komplett veganes Café, was dort ist. Wie sind wir da hingekommen? Wir waren da, also wir hatten uns irgendwie verschaut, weil bei Google stand, dass die um 16 Uhr zumachen. Wir wollten aber unbedingt noch hin und wenigstens mal irgendwie so einen Nachmittagssnack halt irgendwo holen. Und dann sind wir da um 10 vor oder sowas angekommen und wir haben gedacht, naja, ey, wenn alle Strecke reißen, nehmen wir uns nur was zum Mitnehmen. Ne? Kommen da an, ich park's Auto, ich sag, ey, Miriam, kannst schon mal los, ne, geht schon mal los, ich park's Auto. Sie geht rein und ich komme auch ganz stramm hinterher und ich komme durch die Tür rein, die Besitzerin zeigt, ah, ihre Frau ist da hinten, ne, weil die hat wohl schon angekündigt, dass ich gleich komme, hinten bei der Katze. Ich so, ah ja, natürlich ist sie da hinten bei der Katze, weil das Orange Café hat eben auch eine Katze. Und Miriam so, die haben bis 8 Uhr auf. Ich so, was? So, ja, das steht bei Google falsch. Aha, Google kann also auch mal falsch anzeigen. War ich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen innerlich gefreut, weil normalerweise ist es ja immer nur so, dass ich ja immer alles mit Apple Maps mache. Aber innerhalb von Städten ist Apple Maps halt schon sehr, sehr viel schwächer. Da sollte man eher auf Google vertrauen. Aber Google war ja auch falsch. Also ist ja wirklich bis 20 Uhr offen.
Ist jetzt in Griechenland auch reihenweise passiert.
Echt?
Vielleicht liegt es auch einfach manchmal an den Ländern, wo Leute Sachen weniger eintragen oder es nicht so wichtig ist.
Ja, krass eigentlich, ne? Mhm. Sollte man so denken, eigentlich, man könnte sich drauf verlassen. Na gut, waren wir jedenfalls da, haben einen Nachmittagssnack gegessen, haben uns mit der Besitzerin unterhalten, die war auch natürlich super lieb und so. Und dann sind wir da rausgegangen und haben gesagt, ey, was machen wir heute eigentlich zum Abendessen? Ja, weil das war ja erst 4 und da haben wir halt irgendwie so, keine Ahnung, Brot oder so, also so ein paar Sachen da gegessen, Kuchen auch und sowas, ja.
Ich will lösen, ihr seid nochmal ins Marburg ins Orange Café, weil das hatte ich immer noch offen.
Das ist korrekt. So war das. Wir sind dann am Ende da eine kleine Wanderung gemacht, ein paar Kilometer, wo wir einfach so quasi in eine Richtung gelaufen sind, dann wieder in die andere Richtung zurückgelaufen sind, also so, ne, quasi there and back again, einfach weil es auch, ne, man läuft an Klippen lang, sieht immer schön aus, man kann immer gut an Klippen lang laufen und sind dann wieder zurückgekommen und haben gesagt, hey,
hallo,
it's us again. Ja. Da haben wir quasi die andere Hälfte der Speisekarte bestellt. Das ist echt, aber man bestellt also wirklich so kleine Tapas und teilt die sich dann entsprechend und alles ist gut. Also Orange Café in Mausow sollte besucht werden. Einfach sehr schön und sehr nette Besitzerin und auch sehr süße Katze, die da ist. Dritte Honorable Mention, die es leider auch nicht auf die Liste gepackt hat, ist The Lizard. Zu Deutsch?
Die Eidechse.
Die Eidechse. Ist eine Gegend, die von Falmouth aus, also wirklich sehr, sehr, also quasi sehr südlich. Also ist im Prinzip der südlichste Punkt von Festland-England. Also Helston ist da, Penzance, Falmouth und dann geht's runter zum Lizard. Ich weiß gar nicht, gesagt nicht, warum der so heißt. Da gibt's keine Eidechsen. Aber vielleicht ist es irgendwie komisch geformt oder sowas. Aber ist.
Vielleicht hieß einfach der Ort so.
Ja, aber wieso sollte der sich denn so nennen? Unklar. Jedenfalls sind wir nach Lizard gefahren und haben dort über die Lizard Peninsula, ne, das ist Englisch für Halbinsel, haben wir eine Wanderung gemacht und die war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also das war, glaube ich, unsere Top-Wanderung, die wir gemacht haben bei der Lizard Peninsula. Man läuft da auch da, ne, an Klippen entlang, bla bla bla.
Türkises Wasser.
Ja, sehr, sehr schön. Es war auch zu diesem Zeitpunkt und das war halt auch so guttun, dass es, ne, es war, die erste Woche war knapp rum und es war halt einfach nicht mehr windig. Wir hatten einfach da, ne, wir hatten die Jacke immer noch mit dabei, waren, oh, man weiß ja nicht, aber es war einfach so entspannt, so, man hatte einen Pulli an, man hat den irgendwann auch mal ausgezogen oder die Ärmel mal wenigstens hochgeschoppt, weil es einfach dann nicht mehr so windig war und man hat einfach eine gute Zeit, man hat schöne Sachen gesehen, man musste nicht die ganze Zeit Angst haben, dass man irgendwo runterpurzelt. An einer Stelle haben wir uns dann ordentlich verschätzt, beziehungsweise die Route hat einfach gesagt, ja, und dann müsst ihr da runtergehen und dann müsst ihr auf der anderen Seite wieder hoch und wir gehen da so ein bisschen runter und stellen fest, da ist Flut. Da gehen wir jetzt gerade mal nicht durch, weil, also das ist nicht so, als ob du da durch wirklich schwer hätte schwimmen müssen, aber es wäre sehr gefährlich gewesen, weil das Wasser war, sag mal so hüfthoch, aber hat mit ordentlich Wucht gegen die Wand geballert. Mhm. Also das ist halt nicht so langsam da lang geplätschert und hättest du da irgendwie durchlaufen können, wo du denkst, oh ja gut, ziehst die Schuhe aus, auf der anderen Seite ziehst du wieder an. Nee, hätte nicht funktioniert und es wäre wirklich gefährlich gewesen, weil wenn das Wasser entsprechend mit so viel Wucht ankommt und dich mal gegen so eine Wand haut und dann auch mit der Strömung wieder rauszieht, das ist einfach keine gute Idee. Und deswegen haben wir das dann nicht gemacht, sondern sind ein Stück zurückgegangen und konnten dann diese Bucht, die wir eigentlich unten durchqueren wollten, haben wir dann einfach oben entlang gewandert. Das war wirklich eine sehr schöne Runde. Und das war auch die Runde, bei der Miriam gesagt hat, dass sie sich eine Apple Watch kaufen möchte. Und da habe ich gesagt, jetzt nicht.
Dein feuchter Traum.
Habe ich gesagt, jetzt nicht, es ist Mai, man darf Apple Watches nur im September kaufen und jetzt weiß ich, was Miriam bisher zu Weihnachten bekommt, nur halt eben früher, weil ich werde es halt im September kaufen.
Das ist lustig, ich habe gestern Tobi erzählt, dass ich vielleicht doch als nächstes ein iPhone kaufe als mein Privathandy.
What?
Und er ist auch aus allen Wolken gefallen, war happy ohne Ende.
Mein iPhone 17 Pro wird im September freies Interesse. Wir haben so einen Podcast.
Können wir mal drüber nachdenken.
Kriegen wir hin. Ja, das war also Lizard jedenfalls sehr, sehr schöne Ecke. Also super schön, sollte man auf jeden Fall da eine tolle Wanderung unternehmen. Bietet sich an. So. Das waren die Honorable Mentions. Dann kommen wir jetzt zur
Flop 1
und danach zur Top 1.
Flop, 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 flop.
Flop Nummer 1 ist Drivalia. Kennt man nicht, ne?
Nee.
Also kennst du Sixt?
Ja.
Kennst du Herz?
Ja.
Kennst du Europcar?
Ich kenne alle diese Verbrecherläden.
Kennst du auch Drivalia?
Nope.
Fragst du dich, warum du die kennst,
nicht kennst? Ich glaube, es macht wirklich fast keinen Unterschied, welche Mietwagenfirma es ist. Es sind alles die gleichen Machenschaften.
Ist das so?
Ich glaube ja. Also wenn
ist es wirklich so?
Doch, 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 doch.
Okay.
Wer für die Arbeit auch viele Mietwagen bucht, da ist jedes Mal der Spruch im Büro, das sind alles die gleichen Verbrecher.
Okay, ich erzähle jetzt von meiner Drivalia-Erfahrung. Buckle up.
Ich bin bereit.
Drivalia befindet sich am Flughafen London Heathrow, allerdings nicht irgendwie, jo, du kannst vom Gate aus hinlaufen, sondern du musst erstmal zu einer Bushaltestelle, das ist erstmal okay, und dann fährt dich ein Bus dorthin. Dieser Bus fährt schon mal eine halbe Stunde.
Puh.
Ja, der hält auch nochmal an diversen anderen Stationen, weil er noch bei anderen Hotels halt eben hält, um da noch im Zweifel Leute einzusammeln, die vielleicht erst im Hotel übernachtet haben und dann ihr Mietwagen abholen oder was auch immer. Also dauert wirklich eine halbe Stunde und der ist jetzt auch nicht so, ob der alle 5 Minuten fährt. Also man wartet auch gut und gerne halt eben schon mal 15 Minuten, bis der Bus überhaupt mal kommt, der dich dann da mitnimmt. Fun Fact, auf dem Rückweg kam er einfach gar nicht. Da haben wir dann einfach einen normalen Bus genommen, um zurück zu Heathrow zu kommen, weil nachdem wir da 20 Minuten da standen und ursprünglich auf dem Plan war, in 5 Minuten kommt, dann man denkt so, oh, okay, in 5 Minuten, oh, jetzt aber los. Und nach 20 Minuten ist er immer noch da, dann gesagt, okay, you know what, fuck it. Und dann sind wir einfach mit dem normalen Bus dann gefahren. Aber wir sind ja noch auf dem Hinweg. So. Wir sind an einem Samstag da angekommen. Ne? Das ist ganz relativ Standard, dass man irgendwie an einem Samstag hinfliegt. Ja, relativ früh auch, jetzt nicht irgendwie um 5 oder sowas. So, kommen da an. Und in diesem Kabuff, wo offenbar man da Sachen unterschreibt, warten schon Leute. Und dann fragt man so, und wie lange warten sie schon? Der so eine Stunde.
Ups.
Und der war noch nicht dran. Und dann sollte man sich auf eine Liste eintragen. Diese Liste war einfach ein Zettel mit einem Stift, der daneben liegt, wo man dann da eintragen sollte, wann man denn angekommen ist und wann man ursprünglich hätte buchen wollen. Ja, so, man war halt schon anderthalb Stunden drüber dann, ne, am Ende, bis man wirklich dran war. Die hatten nämlich an einem Samstag einen Mitarbeiter dahingesetzt, der die Buchung vornimmt. Der war auch ein entspannter Dude. Der hatte alle Zeit der Welt. Das war dem noch scheißegal, wie viele Leute da draußen warten. Also wirklich schrecklich. Also wirklich ein Typ, der da saß und da waren halt, nachdem wir dann da waren, waren da gut und gerne 15, 20 Leute.
Als dann der Bus kam.
Ja, als der Bus dann letztendlich da war, ja. Und wir sind schon so aus dem Bus ausgestiegen, sind schon so ein bisschen schneller gelaufen. Mhm. So.
Hauptsache, wir sind den nächsten an den Trottel vorbei, die da auch hin wollen.
Aber hat einfach, und dann mussten wir halt echt auch, wir haben knapp eine Stunde da gewartet, bis wir dran waren. Da ist schon mal ein bisschen nervig, ne? Mhm. Dann haben wir unser Auto bekommen. Es war, wie gesagt, der Vauxhall Corsa. Und der war noch nicht alt. Ich glaube, 2 Jahre oder sowas. Aber der hat das Schlimmste hinter sich. Der war derart runtergerockt. Und zwar, also normalerweise ist ja so, man sollte ja auch immer viel Fotos machen von den Mietgegenständen, die man da eben, also Mietautos. Nicht, dass am Ende gesagt wird, oh, da ist aber ein neuer Schaden oder sowas. Ich habe keinen neuen Schaden verursacht. Das Ding sah vorher und nachher scheiße aus. Also die Felgen völlig zerkratzt. Und auch an der Tür und sowas war eine Delle. Und auch Lack teilweise ab, wo ich mir denke so, ey, ihr habt doch diese Kaution, ne? Und ihr behaltet die ja teilweise noch ein. Was macht ihr mit der? Einfach nur unter den Nagel reißen? Weil man nutzt sie nicht für die Reparatur. Weil, also ich dachte, dafür wäre das Ding ja am Ende dann da, dass man sagt, ey, die Felge ist jetzt wirklich komplett zerkratzt. Die muss ja dann getauscht werden. Deswegen behalten wir jetzt Geld von dir ein. Dafür hast du diese Kaution oder Selbstbeteiligung oder was auch immer halt eben hinterlegt. Machen die ja aber nicht. Also die behalten natürlich trotzdem dann einen Teil von deinem Geld ein. Aber das Auto sieht immer noch scheiße aus. Also und vor allen Dingen, ne, jo, hier ein kleines Auto für euch. Die fragen dann so, ey, oder willst du ein größeres Auto? Ich so, nein. Ich war dann in dem Moment auch schon echt genervt. So, willst du ein anderes Auto? Nein, will ich nicht. Nur für so und so viel mehr? Nein, shut up. Und dann musste das Auto erstmal ausgesaugt werden. Und ich denke so, wieso denn erst jetzt? Also wirklich am Tag, wo ich es miete, wird es dann fertig gemacht? Ich hatte es auch voll gebucht, ne? Also voll hin, voll zurück. Und der so, ja, das Auto ist übrigens leer. Du kannst aber auch dann leer zurückgeben. Und das Ding war so leer, wir hatten noch so 20 Meilen im Tank, ne? Immer die nächste Tankstelle. Also klar, ist immer noch Heathrow und sowas, da gibt es schon irgendwas in der Nähe.
Ja, aber trotzdem unnötig.
Es ist halt arsch unbequem, wenn du erstmal ins Auto einsteigst und du hast im Tank nur noch so einen nassen Fleck, mit dem du halt irgendwie noch zur nächsten Tankstelle dann kommen musst. Also, und vor allem war das nicht das, was ich gebucht habe. Ja.
Ja, überrascht einen aber gar nicht, weil wie oft kommt das vor, dass die Leute entweder auch manchmal gar keine Autos mehr übrig haben oder so. Also
bisher bei mir noch nie.
Nee, ich hatte das alles schon.
Echt? Okay, schrecklich. Naja, gut, jedenfalls hatten wir dann das Auto dann bekommen. Wie gesagt, es war ziemlich runtergerockt. Es war dann sauber gemacht worden, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, hurra, das sieht ja wirklich wunderschön aus. Als wir das Auto dann abgegeben haben, haben die noch versucht, mir Schaden anzudrehen. An mehreren Stellen, wo die gesagt haben, oh, die Ecke war vorher noch nicht. Da ich so, Bro, hier sind Fotos. Und er so, ah, okay, ja doch, hier sieht man es auch auf dem Bild ganz gut. Und so, genau. Weil die haben so einen Schadensbericht, wo eben angekreuzt wird, ne, vorne links und da ist noch was kaputt und sowas. Also einfach, wo so quasi ein schematisches Auto dargestellt ist und da haben sie angekreuzt, wo was ist.
Ja.
Haben aber flächendeckend einfach Sachen vergessen. Also sie haben wirklich einfach vergessen, offen, also vergessen jetzt vielleicht in dicken Anführungsstrichen, da noch Sachen zu markieren, sondern versuchen sie einfach dann beim nächsten, den nächsten, der es gebucht hat, dann anzudrehen, dass der oder die entsprechend schuld ist. Bisschen asozial, machst du nichts. Aber deswegen umso wichtiger, da nochmal von allen Schäden und auch von Nichtschäden, also vom Ganzen, wo du so, selbst wenn du irgendwas nicht siehst,
ja,
lieber mal
ja.
alles abfilmen und abfotografieren, weil das wäre echt unnötig gewesen. Dann, ne, wir hatten ja, wie gesagt, diesen Platten und da sagen die, ja, ist uns egal, müsst ihr mit der Versicherungsfirma klären. Das wiederum lief super smooth damals. Ich so, ja, okay, was muss ich da machen? Ich habe sowas noch nie gehabt. Ich habe noch nie einen Schaden gehabt bei so einem Mietwagen. Ne? Sagte, ja, du musst einfach nur, ne, du hast eine Rechnung bekommen und du hast ja diesen Schein bekommen, den du unterschrieben hast, dass es durchgeführt wurde. Das musst du den einfach schicken zusammen mit dem Mietvertrag hier und dem Kennzeichen, dann passt das. Und so war es dann auch. Man hat es hingeschickt. Die haben ein bisschen Wartezeit gehabt, bis sie geantwortet haben, aber war nichts Dramatisches. Also das waren dann fertig und dann haben die relativ schnell auch das Geld überwiesen. Also das war gut, aber das war ja nicht Drivalia. Also weil wir damit ja nichts zu tun gehabt. Also ja, das war jedenfalls unsere Erfahrung mit denen. Ein Stern auf keinen Fall wieder. Und lustigerweise ist das auch ungefähr so das Fazit, was die Google-Rezensionen da ziehen. Also sehr, sehr viele Ein-Stern-Bewertungen, die sagen einfach unterirdische Erfahrungen, die sie da gemacht haben.
Ja.
Ich, tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, komm, du zahlst halt eben für einen Urlaub eh schon so viel Geld, macht es wirklich so einen Riesenunterschied, ob man jetzt fürs Auto 100 Euro mehr oder weniger zahlt, geht man nicht nächstes Mal wirklich zu Sixt oder halt Herz oder sowas?
Also Sixt macht das reihenweise bei uns an der Arbeit auch, weil wir halt immer mit Selbstbeteiligung Autos buchen und so weiter, die machen uns ständig irgendwelche Schäden und angeblich nicht vollgetankt. Gleiche Spaß immer wieder, nur dass es uns da relativ egal ist, weil das dann jemand anderes in meiner Firma bearbeitet. Muss.
Fair.
Also das passiert bei Sixt wirklich auch täglich.
Machen die das auch, weil die halt eben wissen, okay, das ist halt eben Geschäftskunde?
Ich denke ja.
Okay.
Und dann interessiert es halt keinen und dann kann man das da irgendwie auch gut unterjubeln.
Ja gut, bei mir wäre es ja kein Geschäftskunde, sondern das wäre halt ich, aber also als Privatmensch, deswegen unklar. Ja. Müsste man mal testen. Also da jedenfalls sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht. Na gut, das war meine Flop 1. Kommen wir zur Top 1. Und das Wort, was ich jetzt sagen werde, hatte ich heute schon mehrfach verwendet. Und zwar als unser Top 1 Gärten.
Gärten.
Ja, der Plural von Garten.
Ah.
Mh. Ist Gärten.
Und ich dachte so, diese Pferdedinger.
Für die Garten und Exmo-Ponys, genau.
Genau.
Dafür braucht man die Gärten. Nein, Gärten, das war eben auch, ist ein Grund, warum wir UK so mögen und warum wir immer wieder gerne dahin fahren, sind diese englischen Gärten. Und damit meine ich nicht den englischen Garten in München, der ist auch sehr schön, sondern entsprechend Gärten in England bzw. generell in UK. Ich möchte zwei an dieser Stelle besonders herausheben. Einmal Stourhead House and Garden und einmal Lost Gardens of Heligan. Stourhead liegt auf dem Weg quasi zwischen London und Exmoor. Deswegen mussten wir da leider nochmal hin. Sowas Blödes aber Mist. Auch. Wir waren nämlich 2019 schon mal da. Wenn man einen gewissen Film gesehen hat, hat man Stourhead auch schon mal gesehen. Nämlich, wir haben es vorhin auch schon mal erwähnt, Pride and Prejudice in der Version mit Keira Knightley. Da spielen diverse Szenen in Stourhead, die wurden da gedreht. Also die spielen nicht da, sondern es wurde nur da gedreht. Und Miriam mag diesen Film sehr, sehr gerne. Deswegen mussten wir damals, als wir, ich glaube 2019, wie gesagt, da waren, dort diese Stelle finden, sodass Miriam sich exakt so hinstellen kann, wie Keira Knightley auch da stand, damit man da diese Fotos nachbauen kann. Und jetzt haben wir das quasi nochmal gemacht und gezeigt, hey, so hat Miriam sich in den letzten 7 Jahren verändert. Ja, ist ein bisschen kürzer geworden.
Ja. Da gibt es auch einen Tempel des Apollo. Die Griechen waren echt überall.
Ja, magisch. Den gibt es ja tatsächlich auch. Ja, und auf diesem Tempel des Apollo ist halt eben auch eine besondere Szene von Pride and Prejudice. Dieser Garten, also wenn wir Stourhead, hat einfach einen einen schönen Platz in unserem Herzen, weil er zum einen jetzt diesen Urlaub begonnen hat und zum anderen wir im 2019 da waren. Und was macht diesen Garten so besonders? Er hat einen sehr, sehr schönen Teich. Man hat einfach super viel Platz, weil du hast da, also er, obwohl er gut besucht ist, wirkt es nirgends überfüllt. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sagt, jo, das ist der ganz große Garten, aber die meisten Leute sind immer an dieser einen Stelle, sondern es verläuft sich halt einfach schön. Also weil alle Stellen da einfach so nett aussehen und man überall gut langlaufen kann, lädt es halt wirklich dazu ein, da einfach Stunden zu verbringen. Und das haben wir auch gemacht. Wir mussten uns irgendwann loseisen, damit wir dann wieder weiterfahren, weil wir hatten ja an dem Tag noch ein bisschen was hinter uns zu bringen, bis wir nach Exmoor kamen. Aber Starhead ist einfach sehr, sehr schön und ja, muss leider immer mal wieder besucht werden, wenn man da in der Nähe ist, wenn man das zweite Mal da, und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir in diesen schönen Garten gehen. Der andere Garten, den ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, ist die Lost Gardens of Heligan. Die Hintergrundgeschichte dazu ist, das war früher mal als Garten benutzt worden. Dann war Krieg, also jetzt nicht Weltkrieg, sondern noch früher. Und da haben sie den quasi komplett zuwuchern lassen, weil die waren halt einfach nicht da. Und irgendwann wurde dieser Garten dann wirklich wiederentdeckt. Also weil die dann festgestellt haben, Moment mal, hier wachsen irgendwelche komischen Blumen, das ist unklar, warum? Und dann mussten sie das alles erstmal befreien von dem ganzen Gestrüpp und Gewucher und sowas, um diesen schönen Garten wieder der Öffentlichkeit dann zugänglich zu machen.
Cool.
Und das
sieht echt mega
der
aus.
Der scheppert anders rein. Also Lost Gardens of Heligan ist ein riesengroßes Gebiet, also wirklich, wir sind, ich glaube, bestimmt 8 Kilometer da rumgelaufen. Also man hat wirklich eine große Strecke, die man da laufen kann. Super viele große Rhododendren.
Rhododendrone.
Wie du sagst, ja. Also gigantisch groß. Also es ist wirklich, wirklich erschütternd, wie groß diese Pflanze sein kann. Und sonst viel, ganz viele andere schöne große Palmen. Und man hat einfach toll angelegte Wege. Und das war an diesem einen Tag, es war der 4. Mai, war unser Programm für den ganzen Tag war Lost Gardens of Heligan, weil wir gesagt haben, ey, wir gucken uns heute diesen Garten an, und wir haben am ganzen Tag nichts anderes gemacht. Wir waren 8 Stunden in diesem Garten, weil es einfach so viel schöne Stellen da gibt, die man da, wo man langlaufen kann. Es gibt dann noch ein paar Schafe, die da rumwohnen, und sie haben an mehreren Stellen, hatten die auch eine Künstlerin engagiert, die da Sachen gebaut hat, und zwar ist einer von den Rhododendren abgestorben. Auch halt wegen, in der Natur stirbt auch mal ein Baum ab, wegen Wind und sowas. Und die haben das komplette Holz genommen und haben daraus einen Fuchs nachgebaut, einen überlebensgroßen Fuchs. Der ist glaube ich, 6-7 Meter hoch.
6-7 Meter,
ja. Ja, und der sieht wirklich sehr lebensecht aus.
Cool.
Und ist in so einer, also in so einer Pose, dass wenn man sich da drunter stellt, fühlt man sich quasi wie so eine Maus, das, wo die denkt, okay, das ist das Letzte, was ich sehe. Weil der halt eben so genau über einem schwebt und quasi auf, kurz davor auf dich drauf zu springen. Der sieht einfach sau schön aus. Ihr werdet es auf Instagram entsprechend auch sehen, dass das Foto wird auf jeden Fall gepostet.
Also ich bekomme ja gerade live bei Andreas zu Hause die Bilder gezeigt, zu den Orten, wo er, von denen er berichtet, und die Fotos sehen echt fantastisch aus.
Ja, genau. Und ansonsten gibt es auch noch mal eine schlafende Göttin, die da ist, im Sinne von, die hat dann eine Steinskulptur gemacht, die sie halt einfach dann dazu wuchern lassen mit Efeu und sowas. Aber das wird entsprechend auch noch so gemacht, dass es immer halt schon gut aussieht. Also es ist quasi wie so eine Naturgöttin, die dann da liegt. Und dann haben wir noch so Trolle, die sie da quasi erheben, im Sinne von, da gab es auch großen Felsen, wo sie dann mit Mosaik Augen reingebildet haben. Und dann sieht es so aus, als ob da quasi sich ein Troll aus der Erde erhebt. Ja. Und der Lost Gardens of Heligan hat auch noch zusätzlich den Vorteil, dass es da tatsächlich gute vegane Optionen gibt. Also man musste da nicht auf diese vorhin genannte Vegan Sausage Roll zurückgreifen, sondern hat da echt einfach eine gute, ich glaube, Pinsa hatten wir, und dann noch irgendwie so ein Curry. Hat, ja, sehr, sehr gut. Also Lost Gardens of Heligan ist der schönste Garten, den wir da gesehen haben. Wir haben noch diverse andere Gärten gesehen. Ne, Starhead, wie gesagt, schon genannt. Eden Project ist im Prinzip auch ein Garten. Wir haben aber noch wesentlich mehr von diesen Gärten gesehen. Also es gab 4 Tage in Folge, wo wir insgesamt 5 Gärten besichtigt haben. Es war unsere Garden Era, in der wir da waren. Und wir haben da auch noch eine kleine Tour gemacht. Die ist eben da im Eintrittspreis mit drin. Also Tour ist jetzt ein bisschen hochgestochen. Es ist nicht so, ob man da mit denen rumläuft, sondern die erzählt dann einfach so ein bisschen was über die Geschichte des Gartens. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr nett. Man kann da auch gut frühstücken. Also wir waren da echt drin, haben erstmal gefrühstückt, dann haben wir diese Tour gemacht. Dann sind wir da rumgelaufen, sehr, sehr weit und haben uns alles auch im Detail angeschaut und auch unten bis runter zu diesem, der ist am südlichen Ende, ist da dieser Fuchs. Und dann waren wir noch Mittagessen und sowas und haben wirklich 8 Stunden waren wir, glaube ich, dann in diesem Garten, weil das einfach so sehr, sehr schön aussieht. Ne? Wie gesagt, Dom sieht gerade die Bilder. Ihr werdet auch ein paar dieser Bilder sehen. Miriam hat auch ordentlich drauf gehalten, was Fotos angeht. Aber ist auch einfach sehr, sehr schön da. Also englische Gärten sind für uns halt entsprechend der Grund, so gerne nach UK zu gehen. Weil die können das einfach anders. Also das ist, ne, wir hatten in Frankfurt haben wir hier den Palmgarten. Das ist so etwas, was so als nächstes rankommt. Und sowas wie den Palmgarten haben wir da einfach an jeder Ecke. Das mag ich aber sehr gerne. Geht auch gerne solche Gärten rein?
Auf jeden Fall.
Ja, ne?
Ist auch hübsch. Ich war, glaube ich, selten in einem Land, wo man so viele hat, die so groß sind und wo dann man da mehrere von besuchen würde. Wahrscheinlich würde man sich denken, oh, einen Garten hatten wir ja schon. Aber ich verstehe vollkommen, wenn ich hier die Fotos sehe, warum ihr mehrere Gärten an mehreren Tagen besucht habt.
Ja, weil er sich eben so gut anbietet. Mhm. Ja, das war mein Top 1. Das war, wie gesagt, auch einer der Gründe, warum wir da insgesamt hingegangen sind, sind diese wunderschönen Gärten. Toll. Also das war quasi in den Top und Flop 5 mein Cornwall-Trip.
Ja, mir hat das neue Top-Flop-Format tatsächlich irgendwie ganz gut gefallen. Ja, man legt vielleicht ein bisschen den Fokus auf negative Dinge, die man sonst vielleicht auch erzählt hätte. Man hätte aber noch viel mehr rundherum von den anderen Sachen erzählt. Ja. Aber es macht ja auch irgendwie spannend. So die
ja, und also letztendlich geht es nicht darum, dass ich hier alles irgendwie weder gut noch schlecht darstellen möchte. Es war ein wunderschöner Urlaub, keine Frage. Jetzt vielleicht nochmal zu dem Grund, warum wir jetzt erstmal gesagt haben, okay, Cornwall erstmal nicht, sondern mehr andere Gegenden ist, wir waren jetzt innerhalb von 3 Jahren an viel Küstenorten, also Wales und Irland und dann Cornwall. Wir haben einfach sehr, sehr viel Küsten gesehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt vielleicht, deswegen waren wir jetzt ja neulich auch in Bayern mal Berge sehen und sowas. Oh, auch sehr schön, ne? Bergelandschaft. Und nächstes Jahr würde wahrscheinlich Schottland anstehen und da halt eher so die Highlands. Also das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Terrain. Deswegen Cornwall, wie gesagt, sehr schöne Ecke, kann ich nur empfehlen. Ne, ein paar Sachen muss man entsprechend halt, kann man auslassen zum Beispiel, also Land's End zum Beispiel. Aber ansonsten ist das schon wie eine sehr, sehr schöne Gegend in Großbritannien. Also ja, nächstes Jahr entweder Schottland oder Lake District steht auch hoch im Kurs. Mhm. Yorkshire steht auch im Kurs, ne, gibt es auch schöne Gegenden. Peak District kann man vielleicht auch nochmal angucken. Es gibt sehr, sehr viele sehr nette Gegenden, die man sich da angucken kann.
Ja, wir sind gespannt, was es wird und werden es mit Sicherheit spätestens nächstes Jahr hören.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja.
Mhm. Ja, mich hast du durchaus überzeugt. Also nicht, dass Cornwall nicht eh schon auf meiner Liste gestanden hätte, aber jetzt würde ich sagen, habe ich ein paar Gründe mehr hinzufahren. Zum Beispiel lustige Ponys, die in der Landschaft rumstehen. Manchen kann man Hallo sagen, manchen nicht.
Ja.
Und die Gärten habe ich in Erinnerung, die Küsten. Und ja, da mir Wind nicht so viel ausmacht, bin ich dann vielleicht noch einen Tag glücklicher als du.
Das kann sein, ja. Oder ihr seid eben zu einer anderen Jahreszeit da, wo der es weniger windig ist. Oder vielleicht ist es auch zu dieser Jahreszeit dann weniger windig, kann ja auch sein.
Mhm.
Ja. So ist das. Ja, prima. Das war mein Cornwall-Trip. Wenn auch ihr über eine Reise berichten möchtet, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns dazu an kontakt@labroad.de oder bei Instagram an labroad_pod und dann können wir hier gemeinsam eine Folge aufnehmen, wo ihr dann über euren Trip, eure Reise, euren Urlaub irgendwohin berichtet und dann freuen wir uns darauf. Wir hören uns ansonsten in 6 Wochen wieder. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.
Ciao.